Und jetzt kommt der Lobpreis. Kapitel 9 hat begonnen mit einer Schmerzensklage und endet mit einem Lobpreis als Anbetung. Kapitel 9 am Anfang haben wir gelesen, wie der Paulus unaufhörlichen Schmerz hat für Israel. Und hier sehen wir zum Schluss in Kapitel 11, wie er in Lob und Anbetung niedersinkt und staunt über die Wege Gottes. Oh, die Tiefe des Reichtums, der Weisheit und auch der Erkenntnis Gottes. Wie unerforschlich sind seine Urteile und unaufspürbar seine Wege. Denn wer kannte den Sinn des Herrn? Oder wer wurde sein Mitberater? Oder wer gab ihm zuvor und es wäre ihm zu vergelten? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm gebührt die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und dann sagt er, Amen, so soll es sein, jawohl. Und da möchte man einstimmen in dieses Lob. Also hier, Paulus staunt über die Wege Gottes, über den Reichtum der Weisheit und der Kenntnis. Wie reich ist Gott und wie weise ist Gott? Wie unerforschlich sind seine Wege? Niemand wird Gott schuldig sprechen können. Niemand wird Gott Vorwürfe machen können. Gott ist ein barmherziger Gott. Gott gibt jedem Menschen genügend Gelegenheit zur Buße. Niemand wird sagen können, ja, bei mir warst du nicht gnädig, mir bist du noch Gnade schuldig. Niemand. Denn Gott streckt seine ganze Zeit seine Hand aus. Und jeder, der verloren geht, wird als Schuldiger verloren gehen. Und die, die sich begnadigen lassen, werden unverdienterweise Begnadigte sein. Jeder, der gerettet ist, ist unverdienterweise gerettet. Niemand kann sagen, ja, mich hast du retten müssen. Niemals. Und niemand wird sagen können, ah, schade, dass ich nicht erwählt war. Denn jeder darf ein Erwählter werden, die Arme sind ausgestreckt, jeder kann ein Erwählter werden, wenn er in Christus hineinkommt. Damit schließt der Apostel diese gewaltigen Kapitel ab, dieses schwere Thema ab. Und wir kommen zum fünften Hauptteil des Römerbriefes, wie jetzt dieses göttliche Heil in den Heilsmenschen sich, wie die Heilsmenschen sich zu verhalten haben, wie das jetzt aussieht, dieses göttliche Heil. Also über das Verhalten der im Heil Stehenden, das Verhalten der Gerechtfertigten. Und wir werden sehen, es wird sehr viel über das Thema Liebe gehen. Denn wir haben ja auch schon gesehen, wir haben schon in Römer Kapitel 6 bis 8 gesehen, dass das Ziel war Liebe. Das war das, was das Gesetz forderte, die Rechtsforderung des Gesetzes war Liebe. Und hier das Verhalten derer, die jetzt gerechtfertigt sind, ist ein Verhalten, das geprägt ist von Liebe. Zuerst werden wir also in Kapitel 12, Vers 1 bis 8, ist ein Aufruf zur Hingabe und zum Dienen. Dann im zweiten Teil von Kapitel 12 und auch in Kapitel 13 verschiedene Aufforderungen zur Liebe. Und dann in Kapitel 14 über einen liebevollen Umgang mit den Schwachen, also wie man sich verhalten soll untereinander in Bezug auf Schwache und Starke im Glauben. Das geht dann bis Kapitel 15 in der Mitte und dann kommt nur noch der Briefschluss. Also Liebe im Blick auf unseren Dienst zu Gott, Liebe im Blick auf den Nächsten, Liebe in unserem Verhalten im Staate, Liebe im Blick auf andere Christen, die schwach sind. Wir gehen also zum ersten Abschnitt. A, groß A, Aufruf zur Hingabe und zum Dienst. Ich habe hier jetzt meine Gliederung ein ganz wenig umgestellt. Ich werde es gleich sagen. Aufruf zur Hingabe und zum Dienst. Da habe ich jetzt als ersten Punkt gleich, wie leitet Paulus den Aufruf ein? Vers 1 am Anfang. Denn alles ist das ist ja ein Satz mehr oder weniger, oder ein Gedanke hier von 1 bis 8, Vers 1 bis 8. Und zuerst die Einleitung und dann wozu wird aufgerufen, dann das zweite, wozu wird aufgerufen, Vers 1 Mitte und 2, das dritte, was ist die Absicht dieses Aufrufes, Vers 2 am Ende, das vierte, in welcher Haltung hat dieser Dienst zu geschehen, Vers 3 bis 8. Also hier habe ich jetzt vier Punkte daraus gemacht. Also vier Punkte in dieser, vier Unterpunkte. Also A ist Aufruf zum Dienst. Dann habe ich erstens, wie leitet Paulus den Aufruf ein? Zweitens, wozu wird aufgerufen? Drittens, was ist die Absicht dieses Aufrufes? Und viertens, in welcher Haltung hat dieser Dienst, zu dem wir aufgerufen werden, in welcher Haltung hat dieser Dienst zu geschehen? Und alles andere, was von Vers 3 bis Vers 8 ist, geht es immer um diese Haltung. Das ist nämlich ein Satz. Im Deutschen ist es nicht ein Satz oft, aber im Griechischen hängt das alles zusammen. Wir kommen gleich hin. Also hier wird dann von zwei Leibern gesprochen. In den ersten Versen ist die Rede von einem Leib und dann in Vers 6 und folgende ist wieder die Rede von einem Leib. Aber es sind zwei verschiedene Leiber. Das eine ist unser Leib, der dem Herrn geweiht wird, und das andere ist der Leib Christi. Also der Leib Christi und der Leib des Christen. Der Leib des Christen, der soll dem Herrn gegeben werden. Und jeder Leib des Christen dient dem Leib Jesu Christi, das heißt allen Gläubigen. Alle Gläubige bestehen aus dem Leib Jesu Christi. Also hier zweimal Leiber, aber in verschiedenen Sinnen, oder? Beide Leiber sind aber eine Ausdrucksmöglichkeit des Zeugnisses Gottes auf der Erde. Beide Leiber, unser physischer Leib und der Leib Christi als Ganzes. Beide Leiber bringen das Evangelium zum Ausdruck. Dieser Leib, der so viele Probleme bereitete in Kapitel 6 und 7 und 8, könnt ihr euch erinnern? Dieser Leib wird jetzt ein Ausdruck des Zeugnisses Jesu Christi, ein Ausdruck des Evangeliums. Der eine Leib dient dem anderen Leib, oder? Dein Leib, unser physischer Leib, dient dem Leib Jesu Christi. Wir dienen den anderen Gläubigen im Leib Jesu Christi. Gut, lesen wir die Verse. Also vielleicht zuerst mal nur die Verse 1 und 2. Möchte jemand bitte vorlesen? Danke. Ich rufe euch auf, hier die Einleitung. In manchen Übersetzungen heißt es, ich ermahne euch. Das ist etwas unglücklich, denn es gibt zwei Wörter im Griechischen. Das eine heißt ermahnen, nutetein, aber hier ist nicht das Wort verwendet. Hier ist das Wort parakalein verwendet, und parakalein, das ist das gleiche Wort, das für den Parakleten, den Tröster, den Beistand, den Heiligen Geist verwendet wird. Parakalein heißt nichts anderes als zusprechen oder aufrufen. Also zusprechen kann man sanft, kann man auch ein bisschen lauter, dann wird es ein Ruf. Ich rufe euch auf, ich spreche euch zu, ich ermutige euch. Ermutigen kann das Wort auch heißen, ermuntern kann es auch heißen. Zureden, zusprechen, ermuntern, aufrufen. Nicht so sehr ermahnen, jedenfalls ermahnen, so wie wir es im Deutschen verstehen, ist was Negatives. Wir Christen nicht mehr, für uns Christen ist das schon so positiv, weil wir haben durch unser Bibellesen, immer wenn ermahnen steht, dann bekommt, wo ermahnen steht, ja, steht im Griechischen dieses Wort parakalein, fast immer. Und für uns hat dieses Ermahnen schon ein bisschen einen anderen Klang, weil wir die Bibel viel lesen, oder? Aber das deutsche Wort ermahnen ist ein sehr strenges Wort, oder? Wenn du in der Firma eine Ermahnung bekommst, dann ist schon ziemlich happig, sagen wir. Es ist schon ziemlich ernst. Also hier ist es nicht eine Ermahnung, es ist ein Aufruf. Ich rufe euch also auf, Brüder. Also heißt er, er bezieht sich auf das, was vorher gesagt wurde. Also, im Blick auf das, was jetzt alles vorher durchgemacht wurde, rufe ich jetzt auf, im Blick auf das, was ich euch gelehrt habe, rufe ich euch auf. Und er sagt hier, durch die Erbarmungen Gottes, im Griechischen hindurch durch die Erbarmungen Gottes, das heißt, nachdem ich euch die Barmherzigkeiten Gottes vor Augen geführt habe, hinweisend auf die Barmherzigkeiten Gottes. Er hat ja gerade von Barmherzigkeit geredet, ja? Kapitel 11. Auf das Gott sich aller erbarme. Gott ist ein barmherziger Gott. Kapitel 9, Kapitel 11. Immer wieder wurde das betont. Und im Blick auf diese Barmherzigkeiten Gottes oder Erbarmungen Gottes, im Blick auf diese Erbarmungen Gottes, rufe ich euch jetzt auf, eure Leiber Gott zur Verfügung zu stellen. Das soll unsere Motivation sein, die Barmherzigkeit Gottes. Zuerst müssen Christen wissen, was sie haben in Christus. Und dann zeigt man ihnen, wie sie jetzt zu leben haben. Genau das hat Paulus hier auch getan. Im Epheserbrief tut er das dann auch. Zuerst sehen, was man hat und dann, was zu tun ist. Welchen wunderbaren Gott haben wir? Und welch ein gewaltiges Heil haben wir? Und im Blick auf diese Barmherzigkeiten Gottes, diese Erbarmungen Gottes, rufe ich euch jetzt also auf. Gut, zweitens, wozu wird aufgerufen? Ich rufe euch auf, eure Leiber darzustellen, zur Verfügung zu stellen, hinzugeben. Es wird aufgerufen zur Darstellung des Leibes, zur Hingabe des Leibes. Unsere Leiber, unsere Glieder. Hier der ganze Leib zusammengenommen. Eure Leiber darzustellen, hinzugeben, als ein Opfer. Also jeder von uns darf seinen Leib jetzt als Opfer Gott auf den Altar legen. Als lebendiges Opfer. Also jetzt wird das Opfer beschrieben. Ein lebendes, ein heiliges, ein Gott wohlangenehmes Opfer. Ein Opfer heißt, ich gehöre jetzt ganz Gott. Das soll jetzt für Gott verzehrt werden. Das Opfer im Alten Testament, es wird für Gott verzehrt. Gott bekommt es. Gott darf dieses jetzt haben. Den Rest meines Lebens, Herr, den Rest meines Lebens gebe ich dir. Das ist Christsein. Paulus betont also hier wieder, Jesus Christus soll uns ganz haben. Wir sind von Natur aus Widerstandskämpfer, Rebellen gegen Gott und jetzt dürfen wir uns diesem Gott, unsere Rebellion völlig aufgeben. Ein lebendes Opfer. Im Alten Testament wurden die Opfer, bevor sie Gott geopfert wurden, wurden sie getötet. Das Blut floss aus. Aber unser Opfer Unser Leib, der wird lebendig gebracht. Jeden Tag. Jemand hat mal gesagt, wir müssen das jeden Tag tun, deshalb, weil dieses verruchte Ding immer wieder runterkriecht vom Altar. Jeden Tag und immer nur für die nächsten 24 Stunden. Das genügt. Wenn man es jeden Tag macht, braucht man es nur für die nächsten 24 Stunden tun. Herr, die nächsten 24 Stunden gehören dir. Und dann am nächsten Morgen wieder. Und diese 24 Stunden gehören auch dir. Ja. Also es ist ein lebendes Opfer. Ein heiliges Opfer, sagt er hier, ein heiliges. Heilig heißt Gott geweiht, Gott zugeordnet und rein. Gereinigt durch das Blut und Gott zugeordnet, Gott geweiht. Der Rest meines Lebens soll alles in Verbindung mit Gott sein. Wenn andere Menschen mich beschreiben, dann sollen sie sagen können, ja, der hat was mit Gott zu tun. Das ist einer, der mit Gott und für Gott lebt. Also ein lebendes, heiliges, wohlangenehmes Opfer, wohlangenehm. Das gefällt Gott. Das ist ein Opfer, das gut riecht eigentlich. Ja? Im Alten Testament ein Opfer zum lieblichen Geruch. Ein Opfer, wo der Herr Freude dran hat. Ja. Im Alten Testament, da steigt der Rauch auf zu Gott und dann wird das als Opfer lieblichen Geruchs. Also der Geruch, Gott riecht sozusagen das Opfer und sagt, ah, jetzt bin ich zufriedengestellt. So darf unser Leben, unser Leib, darf jetzt etwas sein, was dem Herrn Freude bereitet. Das sei euer logischer Dienst, heißt es im Griechischen. Der logische Dienst heißt, das ist ein Dienst, das ist logisch aufgrund von dem, was er für uns getan hat. Deshalb euer folgerechter und schuldiger Dienst. Es ist logisch, dass wir jetzt ihm unseren Körper geben, nachdem er alles für uns getan hat. Das ist unser logischer Gottesdienst. Der Gottesdienst hat also nichts zu tun mit, oder hat nicht nur zu tun mit Sonntagvormittag, sondern der Gottesdienst steht im Gegensatz zum Götzendienst. Ja. Im Alten Testament war das so, da gab es den Götzendienst, das ist, wenn man sich den Götzen ergeben hat und sich den Götzen zugewandt hat, und da gab es den Gottesdienst, das ist, wenn man sich Gott zugewandt hat und jetzt Gott zur Verfügung steht. Unser Leben ist ein Gottesdienst. Alles, was wir tun dürfen, dürfen wir jetzt für den Herrn tun. Und wenn wir pflichtgetreu unsere Arbeit tun als Mutter, wenn sie jeden Tag das Essen kocht für die Familie und sich da und am Abend steht sie wieder vor dem ganzen Geschirrberg oder nach dem Essen. Und jetzt darf ich wieder abwaschen und so weiter. Aber es ist ein Gottesdienst. Das ist jetzt der treue Dienst für den Herrn. Und die Kinder und was auch immer. Und das Telefonat, das man führt das Zuhören, wo man jemanden zuhört, der einen braucht. Das ist Gottesdienst. Also wir werden aufgerufen zum Darstellen des Leibes, das ist das eine. Wozu werden wir noch aufgerufen? Hier in Vers 2, wir werden auch aufgerufen zur Nichtanpassung an die Welt. Und formet euch nicht nach dieser Welt, eigentlich nach dieser Weltzeit. Äon ist eine Weltzeit. Formt euch, gestaltet euch nicht gleich mit dieser Weltzeit. Wir leben in einer Welt mit einer Zeit und man könnte sich jetzt anpassen an die Zeit. Man muss ja mit der Zeit gehen, oder? Nein, wir brauchen uns nicht anzupassen. Er sagt, formt euch nicht nach dieser Welt und nach dieser Zeit. Passt euch nicht an. Das griechische Wort heißt Schema, Syschematizasi. Da steht das Wort Schema drin. Also nicht nach dem Schema, nach dem Muster dieser Welt uns formen. Sondern wir sollen uns formen nach Gott. Formt euch nicht nach dieser Welt, nach dem Muster dieser Welt, nach der Zeit dieser Welt. Mit ihrer Kultur übrigens. Kultur. Es gibt eine christliche Kultur und es gibt eine antichristliche Kultur. Und wir haben heute, vor allem seit den letzten 50 Jahren, haben wir eine ganz starke Bewegung in eine antichristliche Kultur. Die christliche Kultur wird ganz bewusst abgebaut. Ich habe mich recht intensiv mal befasst mit dem Neomarxismus. Und das ist ein Programm, das durchgezogen wird. Man geht durch die, das ist der Marsch durch die Behörden, der Marsch durch die Institutionen. Es ist nicht eine Revolution, die man einfach so mit Gewalt durchsetzt, sondern es ist der lange Marsch, langsame Marsch durch die Institutionen. Und langsam wird die ganze Gesellschaft umgekrempelt. Ja? Sodass es heute schon normal geworden ist, dass Homosexualität in den Schulen als alternativer Lebensstil angepriesen wird. Die haben schon alles erreicht, die sind schon gewaltig weit fortgeschritten. Man nennt es die Frankfurter Schule. Herbert Marcuse, Jürgen Habermas und diese Leute, Philosophen, die hier prägend gewirkt haben, aber dahinter steckt ein ganzes Programm. Letztlich steckt Satan dahinter. Satan will hier die christliche Kultur zerstören und will eine andere Kultur einführen. Sie sind schon eigentlich zum Großteil gelungen. Und wir sind da reingewachsen und merken das oft gar nicht. Unsere Kinder merken das nicht, oder ihr als junge Leute, ihr merkt das gar nicht, weil ihr die alte, oder ihr vielleicht schon, ihr schon noch hier, weil ihr seid in einem geschützten Rahmen aufgewachsen, aber viele merken das überhaupt nicht mehr, was hier gespielt wird. Ja, das wäre ein eigenes Thema. Also, jedenfalls, das ist heute also wichtiger denn je, sich nicht nach dieser Welt formen. Es gibt eine christliche Kultur und es gibt eine antichristliche Kultur. Also Nicht-Anpassung. Die Schrift. Wir müssen immer wieder zur Schrift zurück und schauen, was ist eigentlich, wie meint Gott es? Was sagt eigentlich Gott? Alles, in jeder Frage. Was sagt eigentlich Gott? Zum Beispiel, ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen, ging es um das Thema Nacktheit und Scham und so weiter. Da habe ich gesagt, es ist gewaltig, wenn man mal das Thema studiert in der Bibel, was die Bibel alles sagt über das Thema Scham, Kleidung, Nacktheit. Da findet man so viele Stellen. Und da kommt man auch ziemlich zum Staunen. Merkt man, dass wir heute schon anders empfinden, weil wir in einer Umwelt leben, wo wir anders geprägt werden. Und wenn man immer wieder das sieht und so, dann gewöhnt man sich dran. Also, Nicht-Anpassung, das heißt, es geht hier nicht um Weltverneinung. Die Welt wird nicht verneint. Ja? Wir sind auch nicht weltfremd in diesem Sinne, dass wir die Schöpfung ablehnen. Nein, die Schöpfung, die lieben wir, die hat Gott uns gegeben. Wir nehmen sie dankbar in Anspruch, wir freuen uns daran, an dem Guten, was Gott gegeben hat. Es ist nicht alles kaputt, es ist nicht alles verdorben. Wir bejahen die Schöpfung, aber nicht die Philosophie, die darin ist. Und nicht dieses Muster, dieses antichristliche Muster, das hier aufgebaut wird. Das Leben der Weltmenschen, ja, das ist nicht unser Vorbild. Wenn wir dann anfangen, so zu denken wie die Welt, dann werden wir auch schon langsam weltlich. Wenn wir uns den Philosophien der Welt angleichen. Das geht recht schnell. Zum Beispiel Toleranz, oder? Toleranz ist ein neuer Begriff heute. Früher war Toleranz ein anderer Begriff. In den letzten 30, 40 Jahren hat sich ein ganz neuer Begriff von Toleranz durchgesetzt. Früher hieß Toleranz, dass ich den Moslem nicht töte, weil er nicht Christ werden will. Heute ist Toleranz, dass ich sagen muss, der Moslem, ja, das ist auch die Wahrheit. Meins ist die Wahrheit und er glaubt, ist auch die Wahrheit. Das heißt heute Toleranz. Ich muss das andere anerkennen als Wahrheit. Und ich darf nicht sagen, Jesus Christus ist die einzige Wahrheit. Und nur durch Jesus Christus wird man gerettet. Darf ich heute nicht mehr öffentlich lehren, könnte ich in öffentlichen Schulen und so weiter gleich Schwierigkeiten bekommen. Wenn ich als Lehrer, wenn ein Lehrer da ist, Sie sind Lehrer da, glaube ich auch, oder? Wenn als Lehrer jetzt ich das sage, dann kriege ich Probleme. Oder wenn ich es in den Zeitungen schreibe, auf Plakaten hinschreibe. Es gibt keine andere Rettung als nur durch Jesus Christus. Wenn man das auch groß auf Plakate schreibt und Plakate anbringt, wird man Probleme bekommen. Das ist nicht mehr geduldet. Man nennt das intolerant. Das ist aber falsch, das ist überhaupt nicht intolerant. Intolerant wäre, wenn ich die anderen verfolge deshalb, weil sie nicht Christen werden. Aber hier haben wir heute neue Begriffe geschaffen, einen neuen Toleranzbegriff. Und es geht so weiterhin, auch in anderen Dingen. Ja. Es gibt keine absolute Wahrheit, sagt man heute, oder? Keine absolute Wahrheit. Aber nur auf religiösem Gebiet. In der Bank gibt es absolute Wahrheit. Gehst in die Bank und fragst, wie viel auf deinem Konto ist. Gibt es absolute Wahrheit oder nicht? Kann ich sagen, ja, für mich ist da mehr drauf. Also, eine neue Philosophie. Wir sollen uns nicht anpassen. Wir werden also aufgerufen zum Nicht-Anpassen, weiter zur Umgestaltung, heißt es hier, Kapitel 12, Vers 2 in der Mitte, sondern lasst euch umgestalten. Oder werdet umgestaltet. Also ist hier im Griechischen sogar ein Passiv. Das heißt, wir lassen etwas mit uns geschehen. So heißt es. Wir lassen es geschehen, dass wir umgestaltet werden. Durch Erneuerung eures Denksinnes. Gott möchte uns umgestalten in das Bild Christi. Und dazu muss mein Denksinn erneuert werden. Der Sinn, mit dem ich denke. Der muss erneuert werden. Es beginnt immer mit dem Denken. Erneuerung eures Denkens. Das Denken wird erneuert durch Wort. Interessant. Gott hat das Wort. Das Wort kommt in mein Denken, das Wort Gottes, vermittelt mir das Denken Gottes. Also, und dieses Wort kommt in mein Denken und gestaltet mein Denken um, und wenn mein Denken, mein Denksinn umgestaltet wird in Gottes Richtung, ja, dann werden sich auch dann meine Einstellungen ändern und auch meine Handlungen ändern. Aber es beginnt mit dem Denken. Heute, interessant, das merkt man ja auch, heute ist das Gegenteil der Fall. Heute ist nicht mehr das Wort das Wichtige, heute wendet man sich vom Wort weg zur Präsentation. Ist euch das aufgefallen? Heute ist nicht mehr der Inhalt so wichtig, sondern die Präsentation ist wichtig. Das Bild ist wichtig. Das Drumherum ist wichtig. Nicht mehr, was du den Menschen bringst, ist wichtig, lernen die Manager, sondern wie du es bringst, ist wichtig. Das ist das Entscheidende. Und dann man wirkt auf die Emotionen des Menschen ein. Und wenn jemand Auto kaufen möchte, dann soll das ein Erlebnis werden. Ja? Das heißt, sagt man dem Manager. Die Menschen, die Auto kaufen, das muss ein Erlebnis sein. Ja? Es geht nicht um ein Auto. Ja, was brauchst du? Das und das und das. Nein, es geht dann um das Drumherum. Ja? Und die Erlebnistankstelle und alles Mögliche. Ja? Also, früher ist man zur Tankstelle gefahren, um sich Benzin zu holen, aber heute geht man zur Tankstelle und da geht man einkaufen, oder? In der Tankstelle. Alles Mögliche. Ja, also, das Denken wird jetzt geprägt durch das Wort Gottes. Wie heißt er? Neil Postman. Kennt jemand das? Neil Postman ist ein Sozialkritiker in Amerika. Wie heißt das Buch? Wir amüsieren uns zu Tode. Kennt jemand das Buch? Wir amüsieren uns zu Tode. Er schreibt ganz kritisch über das Fernsehen. Er ist kein Christ. Er ist nicht Christ, total kritisch über das Fernsehen und zeigt, wie unsere Zeit umstellt vom Wort zum Bild. Jetzt Neil Postman. Wir amüsieren uns zu Tode. Postmann, so wie Postmann, aber mit einem N. Und der hat, das ist ein hochinteressantes Buch, der hat dargestellt, damals zu seiner Zeit, als er geschrieben hat, war der Computer erst am Anfang, es war erst am Beginnen. Es war, eine, ich glaube, Anfang der 80er Jahre ist das Buch rausgekommen oder Ende der 70er Jahre. Und würde er heute schreiben, könnte er natürlich ganz über das Internet auch noch schreiben. Ja? Er zeigt, wie der Mensch, wie die Gesellschaft von einer denkenden Gesellschaft zu einer manipulierten Gesellschaft wird, oder? Eine Gesellschaft des Wortes ist eine denkende, diskutierende Gesellschaft. Aber eine Gesellschaft des Bildes ist eine manipulierte Gesellschaft, die wird geführt. Die wird einfach über Bilder und über das bewegliche Bild verändert, manipuliert. Und dann sind die Menschen nicht mehr, dann sind die Menschen natürlich leichter zu lenken. Das ist auch ganz nach Programm. Neomarxistisches Programm. Zerstörung der Familie, Zerstörung der Nationalstaaten, Zerstörung der fundamentalistischen Religionen, zu einer Einheitsreligion alles schaffen, Pluralismus, alles ist wahr, alles gilt. Und schlussendlich geht es bis auf Zerstörung des Eigentums, Privateigentum. Das ist Neomarxismus. Braucht man keinen neuen eisernen Vorhang mehr. Ist nicht mehr nötig. Wenn die ganze Welt schon so denkt, dann brauche ich nicht mehr eine Trennung zwischen Ost und West. Und das, dahin geht es. Globalisierung ist das große Schlagwort, oder? Alles globalisieren, Internationalisierung. Und da gehen wir hin. Es ist gut, dass man sich ein bisschen, dass man sich auskennt. Wo steuern wir hin? Was wird aus dieser Gesellschaft? Es wird eine antichristliche Gesellschaft gesteuert von Satan. Satan ist natürlich der dahinter steckt. Er hat diese Leute verführt, durch Dämonen hat er ihr Denken verführt und jetzt bringen sie dieses Denken in die Schulen. Und es wird jetzt weit verbreitet. Also unser Denken muss also gereinigt werden, erneuert werden und wir selber sollen schauen, dass wir sündige Gedanken gleich dem Herrn geben, dass wir auch sagen, Herr, prüf mein Denken, zeig mir, wo bin ich auch schon infiltriert von diesem Denken. Ich möchte so denken, wie du denkst, wie die Bibel denkt. Ich möchte scharf sein, wie die Bibel, Herr. Und deshalb muss ich jetzt lernen, mich viel mit der Schrift befassen, damit ich dieses Denken, damit ich da feinfühlig werde. Ich möchte mein Denken füllen, das Denken meiner Kinder füllen mit dem Wort Gottes. Das wird uns prägen und das wird uns verändern. Erneuerung unseres Denkens. Darum geht es. Gut, drittens, was ist jetzt die Absicht? Das war jetzt also, zweitens war es, wozu wir aufgerufen wurden, also zur Darstellung des Leibes, haben wir gesagt, und zur Nichtanpassung und zur Umgestaltung. Und jetzt, was ist jetzt die Absicht dieses Aufrufes? Um zu prüfen, was der Wille Gottes sei, sagt der Apostel. Um zu prüfen, was Gottes Wille sei. Das ist ja das Leben eines Christen. Ich möchte ja den Willen Gottes jetzt tun. Ich habe mich ja jetzt dem Herrn verschrieben und seinem Willen verschrieben. Ich möchte, dass sein Wille mir klar wird. Und dieser Gott hat einen Auftrag für uns. Für jeden von uns hat er einen Auftrag. Und dieser Auftrag ist sein Wille. Aber den Willen, den kann ich nur erfahren, wenn erstens ich mir klar werde, mein Leib gehört jetzt dem Herrn. Das ist ganz wichtig. Ich möchte ein Mensch werden, ein Mensch des Willens Gottes, oder? Und das Erste ist, mein Leib gehört nicht mehr dem Herrn. Das muss ich jetzt mir ganz klar werden. Das ist der Weg. Um zu prüfen, was der Wille des Herrn ist, muss ich zuerst meinen Leib dem Herrn darstellen und zweitens mich umgestalten lassen in meinem Denken. Meine Gedanken sollen nicht sich um die weltlichen Dinge ständig drehen. Meine Gedanken sollen jetzt also von Gott geprägt werden, damit ich jetzt prüfen kann, was Gottes Wille ist. Der gute angenehme und vollkommene Wille Gottes. Er ist gut, dieser Wille Gottes. Er ist wohl angenehm. Gott, das ist das Beste, was uns passieren kann, nach dem Willen Gottes zu leben. Es ist das Beste, was es gibt. Und er ist vollkommen, fehlerlos. Es gibt nichts Besseres für uns. Es gibt kein herrlicheres Los für uns, als dass wir nach dem Willen Gottes leben. Und so werden wir also aufgerufen, unsere Leiber Gott zur Verfügung zu stellen, um ihm zu dienen. Und jetzt in den nächsten Versen spricht er dann von diesem, wie dann das aussieht, wenn wir unsere Leiber dem Herrn zur Verfügung gestellt haben und für seinen Willen leben. Denn, es geht mit denn weiter, Vers 3, denn ist eine Begründung oder Erklärung von dem, was vorher gesagt wurde. Also das müssen wir immer achten. Diese Bindewörter sind ganz wichtige Wörter. Denn ich sage einem jeden unter euch durch die Gnade, die mir gegeben wurde, dass er sich nicht für hoch halte, denn ich sage einem jeden unter euch durch die Gnade, die mir gegeben wurde, dass er sich nicht für hoch halte, nicht mehr von sich halte, als zu halten sich gebührt, sondern dass er darauf bedacht sei, eine gesunde Haltung einzunehmen, gesunden Sinnes und züchtig sein, heißt das, dieses Wort, eine gesunde Haltung einzunehmen, wie Gott einem jeden ein Maß des Vertrauens zuteilte. Und darüber werden wir dann nach der Pause uns über diese Verse Gedanken machen. Möchte jemand vorlesen, Römer 12, Vers 3 bis 8. Vielen Dank. Das Griechische hier ist ein einziger Satz, Vers 1 bis 8. Und wenn man das beachtet, dass das hier ein Satz ist, dann merkt man, dass das Hauptverb von diesem Satz, also von dem vor allem Vers 3 bis 8, das Hauptverb von diesem Satzteil ist dann, man sei darauf, dass er darauf bedacht sei, eine gesunde Haltung einzunehmen. Also ich sage einem jeden unter euch, hier ist natürlich der Hauptsatz, dass er sich nicht für hoch halte, sondern dass er darauf bedacht sei, eine gesunde Haltung einzunehmen. Und dieses eine gesunde Haltung einzunehmen, das bestimmt das Weitere. Also wie Gott einem jeden das Maß zuteilte, das Maß des Vertrauens zuteilte. Denn, hier ist ein untergeordneter Satz, denn gleich wie wir an einem Leibe viele Glieder haben, nicht aber alle Glieder dieselbe Verrichtung, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, als einzelne aber Glieder voneinander und haben Gnadengaben verschieden nach der uns gegebenen Gnade. Und jetzt geht das Griechische so ohne Verb weiter und jetzt muss der Übersetzer sich irgendwas ergänzen. Und er weiß nicht, was soll er denn jetzt ergänzen. Am besten ist, man hält sich genau an den Hauptgedanken von oben, von Vers 3, Nämlich es ging ja darum, dass man nicht zu hoch von sich halte, sondern dass man darauf bedacht sei, eine gesunde Haltung, eine besonnene Haltung einzunehmen, eine züchtige Haltung, gesunde, ja, züchtige Haltung einzunehmen. Und dann, wenn er dann diese Gaben aufzählt, oder, wir haben da Gaben, wenn Weissagen, dann gemäß dem entsprechenden Verhältnis des Vertrauens. Jetzt, wo ist jetzt das Verb, ja? Wenn Weissagen, dann was, ja? Dann habe man diese Haltung von oben, von der er geredet hat. Also wenn Weissagen, dann habe man diese Haltung gemäß dem entsprechenden Verhältnis des Glaubens. Also das heißt, der Hauptgedanke ist die Haltung, in der man jetzt dienen soll. Und die wird in Vers 3 gesagt. Und wenn er dann die einzelnen Gaben aufzählt, soll man sich immer daran erinnern, in dieser Haltung, also Weissagen, dienen auch im Dienen. Ja, was dienen was im Dienen? Ja, da fehlt ein Verb. Dienen soll man auch in dieser, da soll man auch diese Haltung da haben im Dienen. Beim Lehren oder der Lehrende soll diese Haltung haben im Lehren. Der Aufrufende soll diese Haltung haben im Aufrufen. Der Mitteilende soll diese Haltung haben in der Einfalt und so weiter. Also ein bisschen schwierig zu übersetzen hier. Aber es scheint wirklich, dass Vers 3 bestimmt, dieser Gedanke von Vers 3 bestimmt die ganzen folgenden Verse. Sehen wir uns das also jetzt an. Wir sollen ja umgestaltet werden, wir sollen uns erneuern lassen in unserem Denken und jetzt soll Veränderung geschehen und auch unsere Haltung soll anders werden. Von Natur aus denken wir gerne zu hoch von uns. Das ist einfach so. Jeder Mensch glaubt, er ist der Mittelpunkt der Erde. Und, bitte. Und der Klügste. Ja. Und der Klügste, danke. Jeder Mensch meint, er ist genau der Besondere. Oder ja, bei ihm macht man eine Ausnahme. Bei ihm ist es immer anders wie bei den anderen. Und so, ja. Also, wir tendieren alle dort dazu. Und jetzt sagt der Apostel, und wir sollen uns nicht zu hoch von uns denken, nicht uns zu hoch halten. Das heißt, wir sollen ein Image haben, aber ein Image, ein himmlisches Image. Ein Image heißt ein Bild, oder? Jeder hat ein Bild von sich selbst. Ein Selbstbild. Und jetzt ist die Frage, welches Image habe ich von mir? Habe ich das Bild, habe ich ein realistisches Bild? Oder habe ich ein unrealistisches Bild? Und ich muss dieses Bild einnehmen, das mir gegeben ist. Sozusagen, ich habe einen Rahmen, oder? Das Bild ist in einem Rahmen. Und jeder bewegt sich in dem Rahmen, aber manchmal wollen wir über den Rahmen hinaus. Aber jetzt müssen wir sehen, nein, Gott ist ja treu und gütig mit uns, er demütigt uns dann schon und sagt, komm wieder zurück, komm wieder auf den Boden, da ist dein Platz. Nicht dort, nicht so hoch hinaus, da genau ist dein Platz. Andere haben manchmal ein zu geringes Bild von sich selbst und sagen, ich kann gar nichts, ich kann nichts und ich bin nichts und sie dienen nicht, weil sie können ja nichts, oder? Und sagt er, nein, auch da muss man eine gesunde Haltung einnehmen. Von uns aus können wir natürlich nichts, das ist uns schon klar, aber wir haben ja Jesus Christus und von daher dürfen wir doch etwas, ein gewisses Vertrauen jetzt haben. Also, schauen wir uns den Vers an. Denn ich sage einem jeden unter euch, durch die Gnade, die mir gegeben wurde, Paulus weiß, er ist ein Begnadeter und er spricht als Begnadeter, ich sage einem jeden unter euch, durch die Gnade, die mir gegeben wurde, dass er sich nicht für hoch halte, nicht mehr als zu halten sich gebührt. Also nicht mehr von sich halte, als zu halten sich gebührt, sondern dass er darauf bedacht sei, und jetzt kommt dieses Wort, besonnen zu sein oder eine gesunde Haltung einzunehmen. So frosynein, gesund, so sein heißt gesund, heil, und phronein heißt sinnen oder bedenken, bedacht sein. Das Wort kann auch diszipliniert sein heißen, also dass wir besonnen, diszipliniert und gesund sind in unserem Denken. Darum geht es. In unserem Sinnen und Trachten und Denken sollen wir gesund sein. Die Haltung sollen wir sollen die Haltung einnehmen, die gesund ist. So wie Gott einem jeden das Maß des Vertrauens zuteilte. Interessant, was hier steht. Wie Gott einem jeden das Maß des Vertrauens zuteilte. Vielleicht ist es besser, ich gebe die 5 Punkte. Es sind hier 5 Punkte, oder? Erstens demütig, oder? Nicht hochhalten von uns selbst, nicht hochhalten, demütig. Demütig heißt eine niedrige Gesinnung haben von sich selbst. Das ist eine, oder? Demütig. Das andere ist gesunden Sinnes, gesund. Gesund und diszipliniert im Denken, in der Haltung. Das ist das Zweite. Das Dritte ist, nach dem Maß des Glaubens, nach dem Maß des Vertrauens, so wie Gott einem jeden das Maß des Vertrauens zuteilte. Nochmal, erstens demütig, zweitens gesunden Sinnes, drittens nach dem Maß des Glaubens oder Vertrauens. Viertens, in dem Bewusstsein, dass wir Glieder voneinander sind, als Glieder des Leibes Jesu Christi. Als Glieder des Leibes Jesu Christi. Viertens. Und dadurch natürlich Glieder voneinander. Wenn ich Glied am Leib Jesu Christi bin, bin ich auch ein Glied, ein Teil von dir, oder? Von deinem Leib. Du hängst auch dran und ich auch. Wir sind Glieder voneinander. Fünftens, entsprechend den Gnadengaben. Hier sind die dann alle aufgezählt. Also unser Dienst, es geht um den Dienst, um die Haltung im Dienst. Unser Dienst soll geschehen demütig, mit gesunder Haltung, nach dem Maß des Glaubens, als Glieder voneinander und entsprechend den Gnadengaben. Hier haben wir eine 5-Punkte-Predigt. Schon wieder zu viele Punkte. Es dürfen nur 3 sein. Demütig, gesunden Sinnes. Nach dem Maß des Glaubens, bei dem möchte ich noch was dazu sagen. Nach dem Maß des Glaubens. Das heißt, jeder Christ hat ein Maß zugeteilt. Und jetzt fragt man sich, was heißt das Maß des Glaubens? Ja, das Wort Glauben kann heißen Vertrauen und das Vertrauen kann in verschiedene Richtungen gehen. Das Vertrauen kann gehen zu Gott hin, oder? Das Vertrauen kann aber auch gehen zum Dienst, zu dem Dienst, den man bekommen hat, oder zu sich selbst. Also ein gewisses Selbstvertrauen oder Vertrauen auf das, was Gott einem gegeben hat, ist vielleicht besser. Ja. Selbstvertrauen klingt so weltlich und weltliche Philosophie. Vielleicht sollte man mehr sagen, Vertrauen in die Gabe Gottes. Ja, Gott hat uns was gegeben. Und jetzt soll ich vertrauen auf das, was Gott mir gegeben hat und auf den Gott, der sie mir gegeben hat und soll mich dementsprechend dann auch verhalten. Also ein gesundes Vertrauen. Und das ist ein Maß. Gott hat etwas zugeteilt. Ein Maß, dass ich etwas kann, dass ich etwas bin. Und dass ich jetzt auf etwas vertrauen darf. Ich darf auf das vertrauen, was er gegeben hat. Im Gottvertrauen vertraue ich auf das, was ich jetzt können darf. Ich darf was können, oder? Gott hat es mir erlaubt, ich darf was können. Und jetzt darf ich darauf vertrauen. Ja. Jeder von uns kann etwas ganz besonders gut. Das ist eine Gnadengabe. Eine Befähigung, eine Gnadengabe ist eine Befähigung für den Dienst. Und jeder hat eine Gnadengabe, jeder Christ. Mindestens eine zum Dienen. Also wenn ich nicht singen kann, dann soll ich nicht denken, dass ich singen kann. Sondern nach dem Maß, wie Gott es mir gegeben hat. Gut, singen kann man auch lernen. Mittlerweile weiß ich das. Aber Wer singen kann, das ist die andere Seite, der soll nicht sagen, ich kann nicht singen, oder? Das Gleiche ist mit Sprechen, oder? Manchmal wird zu viel erwartet, oder? Da heißt es ja, würdest du, ein Bruder, gerade vor ein paar Tagen sagt ein Bruder zu mir, du, ich weiß nicht, Brüder meinen manchmal, ich soll predigen, aber ich traue mir das nicht zu. Sage ich, ja, ich verstehe das Problem sehr gut. Denn das Predigen gibt es ja in der Bibel nicht, oder? Das Predigt, die Predigt. Was heißt das, die Predigt? Die Bibel spricht von einem allgemeinen Wort, das heißt Verkündigung, oder? Aber das Verkündigung, das kann jetzt verschieden sein. Das kann jetzt entweder eine Lehre sein, das kann auch ein Aufruf sein, das kann auch ein Zeugnis sein. 3. Johannesbrief, die gaben Zeugnis vor der Gemeinde und so weiter, ist auch eine Art Verkündigung, Zeugnis. Das kann etwas Vorlesen sein, ist auch eine Art von Verkündigung. Es gibt verschiedene Arten der Verkündigung. Es kann einfach ein Wort der Weisheit oder ein Wort des Wissens, der Erkenntnis sein. Es gibt also verschiedene es kann auch eine Offenbarung sein. Gott hat dir was gegeben, Licht in irgendeiner Sache und du sagst es jetzt weiter. Oder Gott hat dir eine Last gegeben und du bringst die Last jetzt rüber. Das heißt, die Beiträge sind verschieden und wenn wir heute die Predigt haben, dann erwartet man eben die drei Punkte und da muss alles drin sein. Da muss Ermahnung, also Aufrufen und Lehre muss drin sein und Offenbarung muss drin sein, also Licht, oder? Und eine Last und alles Mögliche, es muss alles drin sein. Dann ist der arme junge Prediger überfordert. Kann das nicht. Jetzt habe ich gesagt, am besten ist, du machst das weiter, was du tust. Du machst Einleitungen da und dort, du sprichst da mal da 10 Minuten, mal dort 10 Minuten. Du musst nicht 45 Minuten oder so, ja, sprechen. Bei Ihnen ist es, glaube ich, ohnehin weniger oder 20 Minuten, weiß nicht, wie lange die Brüder sprechen. Aber das ist eine Hilfe, ja. Ich brauche nicht 45 Minuten sprechen und ich muss nicht eine fertige Predigt, wie man sich das vorstellt, was eine Predigt ist, liefern. Nein, das ist nicht das, was im Neuen Testament auch gemacht wurde. So dürfen also Geschwister aufstehen, hat ein Anliegen und spricht, es gibt das Anliegen weiter. Oder er hat eine Lehre und gibt die Lehre weiter. Oder er liest was vor und damit hat sich's. Also, und dann lernt man natürlich und man wächst darin. Man wächst in den Gnadengaben, die Gott einem gegeben hat. Das ist ja im Natürlichen auch so. Da war doch vor, wann war das jetzt? Irgendwann war da ein Läufer, der ist den neuen Weltrekord gelaufen, oder im 100-Meter-Lauf. Jetzt weiß ich nicht mehr seinen Namen. Bolt? Wie? Bolt? Ja. Und da habe ich mir gedacht, wie ging das? Wie hat er das geschafft? Na gut, er hatte die Schwäche, dass er beim Start verliert er oft eine Hundertstel Sekunde oder zwei. Ja? Aber diesmal hat er den Start gut erwischt und es lief alles ideal. Ja? Aber wie kam es dazu? Na, irgendwann hat er gemerkt, ich kann gut laufen. Als junger Mensch, irgendwann. Ja? Und dann hat er Wettkämpfe gemacht und so weiter und er hat. Einerseits ist er begabt, hat die richtige Größe, nicht zu groß, nicht zu klein, die richtige Übersetzung, die Beine nicht zu lang und nicht zu kurz, das muss genau passen. Und dann, dass man gut wegkommt und dass man dann schnell genug laufen kann, muss alles zusammenstimmen. Ja? Und dann hat er trainiert. Also einerseits, einige Sachen sind vorgegeben, andere Sachen, und begabt irgendwie, gute Reaktion, schnelle Reaktion beim Start und so weiter. Und dann muss er trainieren. Also das eine ist Begabung, der Rest ist Training. Und ein bisschen Glück braucht es dann auch noch, ja, beim Start, dass man gut wegkommt und so. Das spielt vieles zusammen. Aber so läuft es. Und wir als Christen, und wir brauchen nicht Glück, wir brauchen die Hilfe des Herrn, und wir brauchen aber auch Fleiß, Übung. Wir gehen rein. Und die Schwestern sollen nicht sagen, ja, ich darf nicht predigen. Eine Schwester hat mir gesagt, wir dürfen nicht predigen. Ich sage, das stimmt gar nicht. Natürlich darfst du predigen. Aber nicht vor der Versammlung, den Brüdern. Du kannst den Schwestern predigen, du kannst den Kindern predigen, du kannst deiner Nachbarin predigen, du kannst sehr viel reden. Also jeder hat seinen Platz und jeder hat seine Gabe. Die Gabe schränkt schon ein die Plätze, wo du dienst, oder? Wer die Gabe des Lehrens hat, der wird lehren. Wo er lehrt, ist dann eine andere Frage, aber er wird lehren. Er wird nicht Klavier spielen. Es sei denn, die hat er auch die Gabe. Aber jetzt, da hat er jetzt die Gabe, gibt mir einen Platz. Auch bei den Gliedern des Leibes ist es so, oder? Die Gabe des Auges ist zu sehen. Und dann ist also nicht, die Rolle des Auges ist nicht, meinen Körper fortzubewegen. Das geht nicht. Das Auge ist nicht gebaut, dass ich darauf fahren kann. Ja. Das heißt, das Auge hat die Aufgabe zu sehen und nicht zu gehen. Oder zu mich fortzubewegen. Wenn ich im Geistlichen eine Gabe habe, habe ich eine gewisse Rolle. Die Gabe bringt mir eine Rolle. Und dann mit dieser Rolle kann ich verschiedene Dienste tun. Ja, natürlich, die Hand, die kann etwas greifen, aber das Greifen kann verschiedenartig sein, kann überall greifen. Ja, und für gewisse Tätigkeit kann auch Schreibmaschinen schreiben und so weiter. Und auf diese Weise jetzt hat mir Gott durch die Gnadengabe auch schon ein gewisses Rahmen für den Dienst gesteckt und sagt, schau, in diese Richtung soll es gehen. Und dann ist es wieder eine Führungsfrage. Wo jetzt genau soll ich dienen? In welchem Zusammenhang? Und da darf man den Herrn drum bitten. Also, aber es braucht Fleiß und man soll einfach anpacken. Ja, was viele dienen nicht, weil sie sagen, ich weiß meine Gabe nicht, deshalb diene ich nicht. Nein, umgekehrt muss ich machen. Ich muss einfach dienen und mit der Zeit komme ich drauf, was ich gut kann. Da hat Gott mir eine Befähigung gegeben. Eine Gnadengabe ist eine Befähigung. Und wenn Paulus also hier jetzt vom Dienen spricht, spricht er dann auch gleich von diesen Befähigungen. Eine Gnadengabe, ein paar allgemeine Dinge noch zu den Gnadengaben. Die Gnadengabe gehört nicht mir, sondern sie ist da für die Geschwister. Ganz wichtig. Die Gnadengabe hat Gott mir nicht gegeben, damit ich mich jetzt streichle und mich freue daran, sondern die Gnadengabe ist, damit ich jetzt mich einsetze und mit dieser Gabe diene. Für den Leib Jesu Christi ist sie da. Das zweite ist, die Gnadengabe ist zur Ehre Gottes und zum Bauen des Leibes. Also Gott soll geehrt werden durch diese Gabe und der Leib soll gebaut werden durch diese Gabe. Epheser 4 spricht viel davon und 1. Petrus 4, Vers 10 und 11 spricht auch davon. Einerseits zur Ehre Gottes, dass in allen Dingen Gott verherrlicht werde und dass der Leib gebaut wird. Denn der Leib Jesu Christi, das ist eine Baustelle. Und die Baustelle muss gebaut werden, muss weiter gebaut werden. Und wenn ich jetzt meinen Dienst nicht tue, dann hat die Gemeinde einen Mangel, die Gemeinde, damit meine ich den Leib Jesu Christi, dann hat der Leib Jesu Christi einen Mangel an Gnade. Wir sind Verwalter der Gnade Gottes. Gott will ja der Gemeinde helfen, Gnade geben, Kraft befähigen, ausrüsten und so weiter. Und er möchte mich gebrauchen. Und wenn ich aber nicht diene, dann fehlt dem Leib Jesu Christi an dieser Stelle etwas. Dann mangelt die Gemeinde Jesu an Gnade an dieser Stelle. 1. Petrus 4, wir sind Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Ich glaube, es ist Vers 10. 1. Petrus 4, Vers 10 und 11. Dient als Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Ich muss also mir klar sein, das ist wichtig. Also, dann weiter. Um mit den Gnadengaben zu dienen, braucht es Förderung durch Einsatz. Meine Gnadengabe wird gefördert, indem ich mich einsetze. 2. Timotheus 1, Vers 7. Fache an oder fache fächere deine Gabe. Ja. Fächere das Feuer. Ich muss aufschlagen. 2. Timotheus 1, Vers 7. 2. Timotheus 1, Vers 7. Es braucht, um mit der Gnadengabe zu dienen, braucht es Förderung durch Einsatz. Gott gab uns nicht einen Geist des Oh, ich habe Vers 6 vergessen. Vers 6 und Vers 7. Aus diesem Grunde erinnere ich daran, weiterhin das Feuer der Gnadengabe Gottes zu fachen. Das ist eigenartig, was Paulus hier schreibt. Anfachen kann man ja nicht übersetzen, weil anfachen heißt, das Feuer ist erloschen und jetzt muss ich es wieder anzünden, oder? Anfachen. Aber wenn es schon brennt, aber es brennt nur ganz klein, so ist ein bisschen rot und so, was muss ich da machen? Wie sagt man dazu? Fachen, oder? Ich muss das Feuer fachen. Also, das Feuer der Gnadengabe fachen, sagt Paulus hier. Denn Gott gab uns nicht einen Geist des Zagens, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit mit Zucht oder des guten Sinnes mit Zucht. Also nochmal, um mit der Gnadengabe zu dienen, braucht es Förderung durch Einsatz. Und wenn Timotheus jetzt nicht dient, und dann lässt er das Feuer schön langsam ausgehen und es glüht nur noch ein bisschen. Und jetzt muss das aber wieder Sauerstoff bekommen, damit es wieder aufflackert. Setz dich ein, sagt der Apostel Paulus. Sei nicht zaghaft. Gott hat uns nicht den Geist des Verzagens und des Zagens gegeben. Sei nicht zaghaft, sondern geh dran. Jetzt vertrau dem Herrn auf das Vertrau auf das Maß des Glaubens oder ja, des Vertrauens, das Gott dir gegeben hat. Gott hat dir einen Dienst gegeben. Vertrau jetzt auf Gott und vertrau auf das, was du kannst. Und setz dich ein. Um mit der Gnadengabe zu dienen, braucht es weiterhin eine gesunde Selbsteinschätzung. Das haben wir hier. Also einerseits braucht es Einsatz, Förderung. Andere können mich fördern. Ich setze mich ein. Es braucht eine gesunde Selbsteinschätzung, nicht zu hoch und nicht zu wenig halten von mir selbst. Realistisch sein. Weiterhin, was braucht es? Dass ich meinen Leib darstelle als Opfer. Hingabe. Hingabe an Gott. Um mit der Gnadengabe zu dienen, braucht es, dass mein Leib Gott hingegeben wird. Ich lebe nicht nach dem Leib und nach den Bedürfnissen des Leibes. Manchmal muss man ein bisschen den Leib dran nehmen und sagen, nein, jetzt kriegst du noch nicht Schlaf, nachher kriegst du den Schlaf. Jetzt wird gedient. Dann, was braucht es sonst? Nun, von der Schrift her wissen wir, dass es braucht Abhängigkeit von Gott, das heißt Gebet. Gebet und Wort Gottes. Da gibt es viele Stellen, die uns das zeigen, ja. Dass wir in Abhängigkeit von Gott nur dienen können. Und es braucht, ist auch ganz wichtig, was braucht es noch, damit ich dienen kann? Es braucht andere Christen, die mich brauchen. Wenn niemand da ist, der mich braucht, was soll ich dienen? Es braucht andere, die mich brauchen. Vielleicht auch manche, die mich um Hilfe bitten, wenn ich nicht sehe, dass ich hier einen Dienst tun sollte. Also wir dürfen schon einander um Hilfe bitten. Könntest du mir das Holz machen? Ich schaffe das nicht mehr mit dem Holz. Dann kommt ein anderer und zerkleinert das Holz. Ja. Das hat er mit seiner Gnadengabe getan. Gnadengabe des Dienens. Es braucht andere Christen, die mich fragen, die mich brauchen, die mich um Hilfe bitten. Wisst ihr, warum es Behinderte gibt? Ja, ich brauche nicht fragen. Warum gibt es Behinderte? In der Welt tun sie die Behinderten auf die Seite, oder? Damit man sie ja nicht sieht. Aber Gott hat das nicht so gemacht. Gott will, dass man die Behinderten sieht, die Hilfsbedürftigen, die nicht weiterkommen. Die sind ja dazu da, damit die anderen was zu tun haben. Damit die Leute, die gesund sind, denen helfen, damit sie Barmherzigkeit üben. Woran sie das auch lernen können. Gut, und dann braucht es, was braucht es noch, um mit den Gnadengaben zu dienen? Es braucht andere Christen, die mir helfen. Die mich fördern, die mir helfen, die mir auch sagen, wo es lang geht. Wir haben in der Gemeinde auch reifere Christen, die einem Anleitung geben können. Manchmal brauchen wir Anleitung. Paulus sagt im Epheserbrief in Kapitel 4, Vers 11 und 12,
Gott hat dort die Apostel und die Propheten und Lehrer und Hirten gegeben zur Zurüstung des Leibes, zur Zurüstung der Heiligen, zum Werk des Dienstes, wodurch der Leib Christi erbaut werde. Also die Heiligen werden zugerüstet, damit ein Dienst geschieht, und der Dienst geschieht, damit der Leib Jesu gebaut wird. Epheser 4, Vers 11 und 12. Es braucht also andere Christen, die mich anleiten, die mir helfen. Wenn wir nicht wissen, welche Gnadengabe wir haben, dann wollen wir einfach anpacken. Einfach uns einsetzen. Alles, was dir vor die Hände kommt zu tun, das tu. Prediger steht das, ich glaube, Vers Kapitel 9, glaube ich. Alles, ja?
Die beste Gabe hilft nichts, wenn man nicht mehr Hingabe hat.
Genau. Deshalb braucht es Hingabe. Römer 12, Vers 1. Unsere Leiber hingeben. Es braucht eine Liebe. Immer wenn von Gnadengaben die Rede ist, ist ganz in der Nähe die Liebe.
1. Korinther 12 und 1. Korinther 14 ist von Gnadengaben die Rede, in der Mitte ist von Liebe die Rede. 1. Korinther 13. Römer 12 ist von Gnadengabe die Rede bis Vers 8 und in Vers 9 ist von der Liebe die Rede. 1. Petrus 4, 10 und 11 ist von Gnadengaben die Rede und in Vers 8 ist von der Liebe die Rede. Epheser 4, Vers 11 ist von Gnadengaben die Rede, Vers 11 bis 16 ist von Gnadengabe die Rede. Und im gleichen Kapitel und auch schon in den Versen selber ist von Liebe die Rede. Epheser 4, Vers 16 und Epheser 4, Vers 1 und 2 ist von Liebe die Rede. Ihr merkt, dass immer wenn von Gnadengabe und von Dienst die Rede ist, braucht es Liebe. Das muss man sich bewusst werden. Ich tue meinen Dienst aus Liebe zu den Geschwistern, aus Liebe zum Herrn. Also das waren jetzt einige Ausflüge, aber ich denke, es ist wichtig, wenn wir mal so auch ein paar solche Dinge einflechten. An der Tafel habe ich eine Liste gemacht von den Gnadengaben. Die erste Liste ist in Epheser 4, Vers 7 bis 16. Dort werden aufgezählt Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Ich habe es nur mit abgekürzt. A heißt Apostel, P heißt Prophet und E heißt Evangelist. Und dann Hirten und Lehrer. Diese werden in Epheser 4, Vers 11 genannt. Dann gibt es eine andere Liste in 1. Korinther 12, Vers 28 bis 30. Da werden sie sogar aufgelistet nach einer Reihenfolge. Erstens Apostel, zweitens Propheten und drittens Lehrer. Und dann Hilfeleistungen und Lenkungen kommen dort noch vor. Lenkungen hat was zu tun mit Leiten, Steuern. Zum Beispiel die Kinderstunde leiten. Hat was zu tun oder in einer Gruppe vorangehen. Wir saßen zusammen, so beim einige Jugendliche, ich war da zu Besuch dort in der Gruppe, waren die Jugendlichen zusammen und sie haben da was gegessen und so. Und dann hat einer das Wort ergriffen und hat gesagt, so, wir beten noch, und ein paar Dinge gesagt und gemerkt, aha, das war aber nicht einfach der Leiter der Jugend. Der hat hier Verantwortung, hat Lenkung. Hat die Gaben des Lenkens. Die und die Richtung geht es jetzt. Das war also 1. Korinther 12. Die dritte Liste in 1. Korinther 12, Vers 4 bis 11. Da ist auch von ein paar Gnadengaben die Rede. Prophetie, Wort der Weisheit, Wort der Kenntnis und Glaube werden dort erwähnt. Die Wundergaben habe ich jetzt ausgeklammert, weil die jetzt, das ist jetzt nicht das Thema. Dann Römer 12 haben wir hier die Liste. Propheten, Diener, Lehrer, Vorsteher, Zusprecher oder Aufrufer, Geber und Barmherzigkeit Übende, haben wir 7 Gnadengaben erwähnt. Und in 1. Petrus 4 haben wir die 2 Kategorien Reden und Handeln. Dienen mit dem Mund und dienen mit der Hand oder mit den Füßen. Man sieht hier, wenn man diese Listen nebeneinander stellt, die überschneiden sich natürlich, aber sie sind alle nicht vollständig. Das ist dem Apostel nicht wichtig, dass er jetzt eine absolut vollständige Liste gibt. Er hat immer in jeder
Bibelstelle hier hat er verschiedene Betonungen. Und es geht ihm nicht darum, dass er eine lückenlose Liste aufstellt. Aber hier in Römer 12 sind die wichtigsten aufgeführt. Und auch das ist auch die vollständigste Liste, wenn man es vergleicht mit den anderen. Es sind hier 7. Und 7 sehr wichtige. Der Evangelist als solcher ist übrigens keine Gnadengabe. Der Evangelist ist schon eine Gnadengabe. Aber der Evangelist braucht für seinen Dienst die Gnadengabe des Lehrens und des Aufrufens. Also er braucht verschiedene Gnadengaben. Er selber ist eine Gnadengabe für die Gemeinde. Der Apostel ist auch eine Gnadengabe für die Gemeinde. Als Person, als Mensch. Wenn wir unsere Rolle treu erfüllen, dann sind wir als Personen eine Gnadengabe, eine Hilfe, eine Gabe, ein Geschenk an die Gemeinde Jesu in dieser Welt. Also hier ein bisschen Überblick über die Gnadengaben. Sind dazu Fragen zu den Gnadengaben? Wir werden gleich, ja, ich muss dann noch auf die Einzelnen eingehen, ein bisschen die Einzelnen, die hier genannt werden. Aber vorher, wenn da noch Fragen sind. Also machen wir so, die kurze Beschreibung von diesen 7 hier angeführten Gnadengaben. Das erste, das er erwähnt, wer weissagt oder wer prophetisch redet, der habe, also wenn die Gnadengabe Weissagen ist, so habe man die gesunde Haltung gemäß dem entsprechenden Verhältnis des Vertrauens. Man nehme also eine Haltung ein, entsprechend dem Vertrauen, das man hat, Vertrauen zu Gott und Vertrauen zur Gnadengabe, zu dem, was Gott einem gegeben hat. Und übe das aus, sozusagen. Ja. Prophetie, das Wort Weissagen oder Prophetie, heißt Hervorsagen. Nicht nur unbedingt Vorhersagen, sondern Hervorsagen von Gottes Wort. Es hat zu tun mit Licht und Last. Licht und Last. Der Prophet bekommt Licht von Gott in einer Sache und der Prophet bekommt eine Last von Gott in einer Sache. Dies ist die Last des Wortes. Sacharja 12, Vers 1 haben wir gestern gelesen. Dies ist die Last des Herrn über Israel und so weiter. Die Last des Wortes. Das heißt, es ist wie eine Last, die man auferlegt bekommt und jetzt soll man reden. Man kann die Last auch ein paar Wochen mit sich herumtragen und dann später mal loswerden, wo der Herr dann die Gelegenheit gibt. Aber das heißt, man bekommt ein Anliegen und man bekommt auch Licht in irgendeiner Sache. Über das Wort Gottes Licht oder über eine praktische Frage Licht. Und dann bringt man das an. Es gibt Propheten im engeren Sinne des Wortes, im ersten Sinn des Wortes. Das sind direkte Sprachrohre Gottes. Das sind wir nicht. Wir sind nicht Sprachrohre Gottes. Ein Sprachrohr ist etwas, wo genau das, was man vorne rein redet, hinten rauskommt. Und nicht mehr und nicht weniger. Das ist ein Sprachrohr. Das heißt, wenn die Propheten im Alten Testament Sprachrohre waren, das heißt, alles, was dieser Prophet was Gott dem Propheten gesagt hat, das hat der Prophet weitergegeben. Und alles, was also der Prophet sagt, ist Wort Gottes. Das ist bei uns nicht der Fall. Wir geben die Bibel weiter und sagen, das ist, so spricht der Herr. Oder wir sagen, so spricht der Herr, wie es da steht. So spricht der Herr. Aber wir können nicht sagen, so spricht der Herr und deuten dann auf uns und sagen dann etwas. Wir sind nicht Sprachrohre Gottes. Wir sollen das Wort weitergeben, wir sollen das Wort erklären. Aber Gott nimmt uns die Arbeit nicht ab im Neuen Testament, dass wir das in eigene Worte fassen, dass wir das erklären, dass wir eine Last, die wir mit uns herumtragen, die müssen wir auch in Worte fassen, ein Anliegen, ich muss es in Worte fassen. Und der eine kann es vielleicht besser hinüberbringen als der andere.
Oder der eine braucht länger dazu, um das zu erklären, darzulegen, und der andere nicht. Da möge uns der Herr natürlich helfen, das will er ja auch, aber wir müssen heute alles prüfen, was wir gesagt bekommen. Also wenn einer etwas sagt, sei es jetzt Lehre oder Prophetie, eine Last, eine Lehre oder eine Last des Wortes, ja? Es wird etwas gesagt, dann müssen wir als Christen da überlegen, stimmt das überein mit der Bibel? Ist das richtig, was er sagt oder nicht? Wir müssen die Geister prüfen, die Geister der Propheten. Der Prophet spricht ja, und den Geist des Propheten kann ich prüfen an dem Inhalt, was der Prophet sagt. Und das muss man überlegen, stimmt das überein mit der Wahrheit, mit dem Wort Gottes? Oder ist es ein bisschen übertrieben, oder ist es ein bisschen ein paar Sachen nicht so ganz klar und nicht so ganz richtig? Da muss man urteilen. 1. Korinther 14 spricht darüber, ich kann jetzt nicht darauf eingehen, aber dort in 1. Korinther 14 sagt er, da redet ein Prophet und die anderen urteilen. Die geben ein Urteil ab. Aber wenn jetzt ein Paulus spricht, als Sprachrohr Gottes, dann gibt es kein Urteil. Wenn Gott spricht, dann urteilen wir nicht, dann haben wir zu gehorchen. Aber wenn jetzt ein Prophet, wie wir Propheten sind, im zweiten Sinne des Wortes, wenn wir sprechen, dann muss man das beurteilen. Also ein Prophet, der spricht Gottes Wort hervor, zur Erbauung des Gläubigen, zum Aufrufen, zum Trösten und so weiter. Das Dienen, das ist eigentlich klar. Dienen ist ein sehr, sehr breiter Begriff. Das heißt in jeglicher Hinsicht, dass man die Nöte sieht, wo sind Nöte, wo sind Bedürfnisse, und dass man dort dann mit anpackt, diesen Nöten begegnet, bereit ist, mit Hand anzulegen. Das soll natürlich jeder Christ, aber einige haben eine Gnadengabe, die sehen das schneller als ich. Meine Frau sagt immer, hast du es jetzt nicht gesehen? Sie sagt, nein, ich habe es nicht gesehen. Ja, manchmal ist man blind, oder? Dass man da dienen sollte. Und das sind Leute, die sind sehr schnell bereit und auch sehr, die haben einen Blick dafür. Da braucht jemand Hilfe. Da ist man froh, wenn man andere Leute hat, die einem aufmerksam machen. Gut, also Dienst, praktisches Handanlegen in jeder Hinsicht, ist sehr breit, auch musikalische Unterstützung, ist alles Dienst. Ja. Dann Lehren heißt anderen helfen, das geschriebene Wort zu verstehen, das Wort darlegen, auslegen, auslegen heißt darlegen, auslegen heißt nicht das sagen, was man meint, das Paulus sagte, oder dass der Leute, sondern das darlegen, was da steht. Und wenn wir es nicht darlegen, was da steht, dann haben wir nicht den Text ausgelegt, dann haben wir ihn missverstanden. Das kann auch passieren, dann muss man korrigiert werden. Aber dann wurde nicht der Text ausgelegt. Also frag nicht, wie legst du das aus, sondern hast du den Text verstanden oder was sagt jetzt der Text? Wie ist das zu verstehen, was Paulus hier sagt? Nun, wenn es der Text nicht klar macht, dann müssen wir schauen, ob andere Texte es klar machen, was Paulus hier sagt. Und manchmal ist es nicht ganz klar, dann bleibt es ein bisschen unklar. Aber später wird es dann klar vielleicht. Also lehren heißt anderen helfen, das geschriebene Wort zu verstehen, sodass sie es in die Praxis umsetzen können. Wir müssen ja die Schrift auslegen übrigens. Wir müssen die Schrift, als Lehrer, muss man zuerst einmal von Griechisch auf Deutsch auslegen. Sprich übersetzen, oder? Dann muss man von der Welt von vor 2000 Jahren bis heute gibt es manchmal eine Hürde zu überschreiten, oder? Denn manche Dinge verstehe ich heute nicht mehr, aber vor 2000 Jahren war das so klar. Jetzt muss ich auch übersetzen von dieser Zeit auf heute. Zum Beispiel, ich weiß nicht, warum stehen da so viele Krüge bei der Hochzeit? Wozu brauchen die so viel Wasser bei der Hochzeit? Trinken die so viel Wasser? Nein, es ist zum Hände und Füße waschen. Aber das weiß ich nicht, weil bei uns wird das nicht so gemacht. Da gibt es nicht so viel Wasser bei der Hochzeit. Also das heißt, jetzt brauche ich eine Erklärung, die mir hilft, aha, deshalb sind die Krüge da. Also das heißt, es ist hier der Ausleger muss das erklären. In der heutigen Zeit Hilfen geben, dass wir von der heutigen Zeit das verstehen, was damals da geschah. Und dann das nächste ist, der Lehrer sollte dann auch noch Hilfen geben, wie man das jetzt, oder was man jetzt von dem lernen kann, oder wie man das jetzt umsetzen kann in das Leben. Das ist auch eine Übersetzung. Also er muss dreimal übersetzen. Und der Hörer muss dann das noch ins Leben dann tatsächlich übersetzen, oder ich selber auch, in mein Leben übersetzen. Das heißt, ich muss es dann tun. Es gibt also eine große Aufgabe. Also das Lehren ist uns klar. Das nächste ist das Aufrufen. Aufrufen und Zusprechen, ermutigen und auffordern. Das ist das, was ein Trainer tut. Ein Trainer zum Beispiel, der hilft dem Läufer oder so, der läuft in der Bahn und der Trainer läuft nebenher und ermutigt ihn und sagt, er muss jetzt gut durchatmen und er muss jetzt, soll nicht links und rechts schauen, sondern nach vorwärts schauen, damit er nicht Zeit verliert und er gibt ihm Ratschläge und ermutigt ihn und er feuert ihn an und so weiter. Aufrufen, zusprechen. Man hat eine Last. Und jetzt sagt man, das muss jetzt gesagt werden, das brauchen die Geschwister. Okay, dann ruf die Geschwister auf, hol dir einen Bibelvers, der das auch sagt und erkläre und zeig, schaut Geschwister, da steht das. Und der Herr will uns hier was lehren. Wir müssen hier was ändern. Oder ich muss was ändern. Das nächste, geben. Geben heißt, andere an sich selbst und an seinen Gütern teilhaben lassen. Koinonia. Ist es hier metechein oder koinonein? Hat jemand griechische? Ist es metecho oder koinonein? Das Mitteilen. Das dürfte Vers 6, 7. Bitte? Metadidoma. Ja, das ist ein anderes Wort. Metadido heißt also mitgeben. Mitgeben. Dem anderen was mitgeben, oder? Meta und Dido. Dido heißt geben und Meta heißt mit. Mitteilen, mitgeben. Mitteilen sind von Sachen. Nicht Wörter mitteilen, sondern Dinge mitteilen. Ja? Teilhaben lassen. Das andere Wort ist vorstehen, leiten, verwalten. Ein Vorsteher ist einer, dem die anderen gerne nachfolgen. Ein Hirte. Ein Vorsteher ist auch einer, der einen Weitblick haben muss. Er muss vorausdenken, er muss vorausschauen. Manche Leute sind sehr begabt mit strategischem Denken, haben einen Blick, wo geht's hin? Wo fährt das Schiff hin? Wo sind die Gefahren und so weiter? Vorsteher sind also Hirten in einem gewissen Sinn. Hier das Wort proistemi heißt, genau das. Pro heißt vor und istemi heißt stehen. Vorstehen. Vorangehen auch. Die wollen auch andere zurüsten, ja, und delegieren und so weiter. Dann das andere ist Barmherzigkeit üben. Barmherzigkeit üben hat zu tun mit Mitempfinden, dass die Nöte und die Schmerzen des anderen mitempfinden, sich einfühlen können und entsprechend dann reagieren. Barmherzigkeit üben. Barnabas zum Beispiel, oder? Barnabas ist verwandt mit Johannes Markus. Johannes Markus ist unterwegs mit Paulus und Barnabas und der Johannes Markus hat die Gruppe verlassen dann, als es schwierig wurde, als die Berge steil wurden und so, ist er zurück und hat die zwei Missionare alleine gelassen. Er sollte eigentlich dienen und mithelfen. Und dann sagt Paulus, beim nächsten Mal, den nehme ich nicht mit. Das kann ich mir nicht leisten. Ich brauche Leute, die wirklich, auf die ich mich verlassen kann. Aber Barnabas nimmt den Johannes Markus mit und geht mit ihm nach Zypern. Und sie tun dort einen Dienst. Barnabas hat den Namen der Sohn des Trostes. Das war wahrscheinlich auch ein Mann, der sich wirklich ertrösten kann und der sich hineinfühlen kann in einen anderen. Und der hat gesagt, dem gebe ich noch eine Chance. Und der braucht Hilfe und hat sich des Johannes Markus angenommen. Und später wurde Johannes Markus ein sehr wertvoller Diener, den sogar Paulus wieder gebrauchen kann. Im Timotheusbrief sagt er dann, bring mir den Johannes Markus mit, ich brauche den. Der ist mir nützlich zum Dienst. 2. Timotheus 4. Also Johannes Markus hatte dann auch das Evangelium geschrieben. Markus-Evangelium. Wurde ein sehr wertvoller Mann Gottes. Aber es braucht solche Leute, die sich annehmen der anderen. Barmherzigkeit üben, aber hier in jeder Hinsicht. Barmherzigkeit üben auch für Menschen, die einfach ganz praktische Hilfe brauchen und sich hineinversetzen in sie. Sich einfühlen in ihre Situation. Bei jeder Gabe gibt es natürlich auch dann wieder Gefahren, oder? Jeder, der begabt ist, in einer Sache, der hat auch Gefahren in einer Sache. Zum Beispiel der Prophet, der könnte Bibelverse aus dem Zusammenhang reißen, nur damit er jetzt seine Last rüberbringt und verwendet die Bibelverse falsch. Oder der Diener, der kann sein, dass er vor lauter Dienen seine eigene Familie vernachlässigt. Das gibt es sehr oft. Ich kenne einige Fälle. Das sind ganz wertvolle Geschwister und dienen und helfen. Aber die Frau sagt, du, wäre mal schön, wenn du zu Hause auch was machen würdest. Du bist viel unterwegs für die Geschwister und hilfst überall mit, aber bei uns zu Hause, ja, hat er vernachlässigt. Oder der Lehrer, der könnte zu einem Theoretiker werden und lehrt und tut das selber nicht. Ja? Oder ist nur ein Büchermensch, beschäftigt sich nicht mit dem Menschen, wird irgendwie weltfremd. Vernachlässigt dann auch die Personen, die Menschen. Der Aufrufende, der Ermutiger, das kann auch geben, dass man ein bisschen über die Schnur haut, sagen wir in Österreich. Das heißt, das ein bisschen übertreibt. Ja, man ruft auf, ja, und man steigert sich hinein, aber meint es schon gut, aber kann auch ein bisschen zu stark werden. Ja. Der Aufruf, das kann öffentlich sein oder privat natürlich. Geben, auch da gibt es Gefahren, dass man auf der einen Seite ist man ganz freigebig, auf der anderen Seite ist man ganz geizig. Das gibt's. Ja. Oder dass man sich, dass man irgendwie zu weich ist und dort gibt, wo man nicht geben sollte. Es gibt ja auch Leute, die das ausnutzen. Dass man in der falschen Richtung gibt, sozusagen. Der Vorstehende, das ist die Gefahr, dass man einen Blick für die Details verliert vielleicht. Dass man Personen übersieht. Der Barmherzigkeit Übende, es gibt auch da Leute, die dann zu weich sind mit manchen und der bräuchte eigentlich Gemeindezucht oder der bräuchte eine harte Korrektur, oder? Und vor lauter Barmherzigkeit ist man dann zu weich. Ich sage nur, es gibt in jeder Sache auch Gefahren. Die Stärke ist auch die Schwäche. Jeder hat Stärken und unsere Stärken sind auch unsere Schwächen. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann ist das gut. Dann passen wir mehr auf. Gut, jetzt haben wir sehr viel Praktisches und Lebensnahes gemacht. Ich denke, jetzt machen wir hier Pause und dann gehen wir mit dem Text wieder weiter. 9 bis 13, würde jemand vorlesen, bitte? Römer 12, Vers 9 bis 13.
Danke.
wenn man jetzt andere Übersetzungen gewöhnt ist, dann klingt das ein bisschen eigenartig hier. Denn man liest normal einfach, die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, hangt dem Guten an, seid in der Bruderliebe einander zugetan und so weiter, lauter Befehlsformen. Im Griechischen ist es interessant, hier ist es nicht so. Der Übersetzer ist hier gefordert. Entweder sagt er, also ich mache trotzdem lauter Befehlssätze daraus, oder er sagt, na, ich versuche das genauso, wie es im Griechischen steht, nachzuahmen. Dann, das heißt, dann wäre der erste Satz der Hauptsatz und alles andere wird von diesem ersten Satz bestimmt. Das heißt, die Liebe sei ungeheuchelt, das ist die Aufforderung. Und jetzt kommt, wie das aussehen soll. Oder während, also tut das eine, während Folgendes noch alles geschieht. Oder? Der ganze, das ist ein Satz, Vers 9 bis 13, ein einziger Satz im Griechischen. Und diese Liebe soll also ungeheuchelt sein bei folgenden Aktionen, oder? Während wir diese Dinge tun, während wir also dem Guten anhangen, dabei soll die Liebe, das soll von der Liebe, von der ungeheuchelten Liebe gelenkt und bestimmt sein. Die Bruderliebe, die Ehrerbietung, der Fleiß, der Dienst und so weiter, das Freuen in der Hoffnung und so weiter, alles von dieser Liebe bestimmt. Die Liebe ist ja das Entscheidende. Die Liebe ist das Wesen einer Beziehung. Das ist in jeder Beziehung so, oder? Die Liebe ist die Substanz. In der Ehe zum Beispiel. Die Liebe ist die Substanz. Wenn die Liebe ausgeht in der Ehe, dann geht alles dahin. Ungeheuchelte Liebe ist ja, von ungeheuchelter Liebe ist natürlich die Rede. Aber wenn man keine ungeheuchelte Liebe hat, dann ist immer noch besser, die Liebe zu heucheln, als dem anderen in Frechheit und in bösen Bosheit zu begegnen. Aber das wäre schon mal eine Milderung. Ja, nicht wie deine, der sagt, heucheln will ich nicht, deshalb sage ich es dir frei heraus, du bist ein, ja, und so weiter. Darf man nicht sagen. Ja. Dann richtet man noch mehr Schaden an, oder? Aber die Liebe soll eben ungeheuchelt sein. Er spricht hier, also, wenn sie geheuchelt ist, ist schon schlimm. Von dem anderen sprechen wir gar nicht, oder? Dass sie gar nicht da wäre. Dass man ganz böse miteinander umgeht. Von dem spricht er gar nicht. Ja. Aber die Liebe soll ungeheuchelt sein, eine echte Liebe sein. Und wenn ich sie nicht habe, ich habe sie ja als Christ, sie ist ausgegossen in mein Herz, die Liebe Gottes zu mir, und jetzt darf ich von dieser Liebe aus, darf ich die anderen lieben. Und wenn ich merke, es ist aber nichts vorhanden, ich empfinde nicht oder so, nun, ich muss mich nicht von meinen Empfindungen leiten lassen, dann muss ich Buße tun jedenfalls und sagen, Herr, da ist was gestorben innerlich bei mir, und das ist Gefahr, oder? Wenn uns bei uns innerlich etwas stirbt, dann stehen wir in Gefahr. Wenn wir die Bibel nicht mehr lesen und uns geistlich nicht mehr ernähren, dann stehen wir in Gefahr, dann stirbt was ab von dem Leben. Also, es beginnt, irgendwo beginnt es, oder? Man verlässt die Liebe. Und dann die Liebe zu den Geschwistern und natürlich auch die Liebe zum Herrn. Da muss man Buße tun. Offenbarung Kapitel 2, dort steht es, ja. Dass die Lösung, wenn man die Liebe verlassen hat, die Lösung ist nicht, ja, dann zeige ich sie halt nicht, wenn ich sie nicht habe, oder? Dann zeige ich die andere Seite, zeige ich das Böse. Nein, dann tue ich Buße.
Tue Buße und denke an die ersten Werke. Denke zurück.
Denk, wovon du gefallen bist, sagt er dort in Offenbarung 2. Hier werden 12 Elemente genannt. 12 ist ja immer eine schöne Zahl, Zahl der Vollkommenheit. 12 Elemente, das Böse verabscheuen, dem Guten anhangen, in der Bruderliebe einander zugetan sein, in der Ehrerbietung vorangehen, im Fleiß nicht zornig sein, im Geist brennend sein, zur rechten Zeit dienen oder dem Herrn dienen, in der Hoffnung sich freuen, bei Bedrängnis Ausdauer bewahren, im Gebet beharrlich sein, an den Nöten der Heiligen Anteil nehmen und Gastfreundschaft befleißen. 12. 12. Hier ist der Baum, der 12 Früchte trägt, oder? 12-fache Frucht trägt. Ja, wenn man solche Verse hat, was will man hier auslegen? Das spricht eigentlich für sich. Hier geht es dann eigentlich um Übersetzen im Leben. Ich habe gemerkt, zum Beispiel in der Ehrerbietung einer dem anderen vorangehen. Wie leicht vergisst man das? Zum Beispiel in der Ehe, aber auch sonst in anderen Beziehungen. Respekt, Ehrerbietung und mit gutem Beispiel vorangehen. Das regt den anderen natürlich auch an. Wenn der eine ehrerbietend sich benimmt, dann wird der andere angeregt, dasselbe zu tun. Im Fleiß nicht säumig. Ja, man kann irgendwie mal sagen, so, und jetzt habe ich genug getan. Aber das sollen wir nicht. Im Fleiß nicht säumig. Interessant, Paulus spricht hier, sind hier viele, viele Dinge, die zu tun sind, aber er weist hin auf die Barmherzigkeit Gottes und wir vergessen nicht, was in Vers 1 gesagt wurde, ganz am Anfang. Hinweisend auf die Barmherzigkeit Gottes. Sei das euer logischer Dienst. Also, wir haben im Auge, was Gott getan hat. Paulus fängt nicht an, den Brief, den Römerbrief, mit dieser Liste. Er hat vorher vieles dargelegt. Er hat vorher eine Basis gebaut. Und es ist pädagogisch nicht gut, wenn man einfach anfängt mit Befehlen. Ja? Das und das und das und das ist zu tun. Sondern zuerst einmal zeigt er, wo unsere Quelle ist. Die Quelle ist die Barmherzigkeit Gottes, die Liebe Gottes. Und was er getan hat. Und jetzt auf der Basis von dem kommen jetzt Aufforderungen. Im Epheserbrief ist das auch so. 3 Kapitel lang erklärt er, was wir in Christus haben. Und dann kommen die anderen 3 Kapitel, wo er dann darauf aufmerksam, wie wir denn deshalb zu leben haben. Aber das darf man nicht im Auge verlieren. Auch wenn wir das Wort Gottes weitergeben, wenn wir das Wort Gottes verkündigen, muss man so vorgehen, zuerst Christus wirklich vor Augen malen und zeigen, wo die Quelle ist. Dann kann man sagen, schau, und deshalb tun wir so und so. Deshalb ändern wir unser Leben. Im Geist brennend, Apollos war so einer, der war feurig brennend im Geist, in Apostelgeschichte 18 ist davon die Rede. Das heißt, wirklich, die Flamme ist nicht erloschen. Die Flamme lodert. Man ist hell für den Herrn. Man ist, wir sagen begeistert, aber das Wort begeistert ist nicht so ein schönes Wort. Das hier ist besser. Im Geist brennend. Und dann darf man beten, Herr, wenn es nicht so ist, dann beten, Herr, fache du das Feuer in mir an. Beziehungsweise fache es. Die kleine Glut, dass sie wieder hell brennt. Der nächste, zur rechten Zeit Dienst leisten, da steht in manchen Übersetzungen dem Herrn dienen. Hier ist wirklich eine schwierige Textfrage. Hier gehen die Textzeugen auseinander, auch innerhalb des Mehrheitstextes und sogar des Textus Receptus. Hier heißt es jetzt dem Herrn dienen oder heißt es zur rechten Zeit dienen? Man muss hier beides Wir sollen zur rechten Zeit dienen, oder? Und wir sollen dem Herrn dienen. Beides ist natürlich richtig. Vers 12, in der Hoffnung euch freut, dass ihr euch in der Hoffnung freut. Der Aufblick zu Gott ist wichtig und der Blick nach vorne in die Zukunft ist wichtig. Das muss man vor Augen haben. Bei der Bedrängnis ist die Ausdauer wichtig, das hat er auch im Kapitel 5 schon gesagt. Die Bedrängnis ist gut, Bedrängnis hat ja auch der Sinn dessen, dass Gott uns in Bedrängnis kommen lässt, ist ja, dass die Frucht der Ausdauer entsteht. Also Römer 5, Vers 3, glaube ich, steht das. Da sagt er, wissen wir doch, dass die Bedrängnis Ausdauer bewirkt. Nicht automatisch, denn hier sagt er, klar, wenn wir in Bedrängnis sind, sollen wir ja ausdauern, sollen wir Ausdauer bewahren. Aber Gott schickt uns die Bedrängnis mit dem Ziel, dass wir standhafter werden, dass wir fest werden. Gott gibt uns Probleme, Schwierigkeiten, damit wir uns bewähren. In Bedrängnis also heißt es, Ausdauer zu bewahren. Im Gebet beharrlich sein. Beharrlich. Gott hat es so wollen, dass wir immer wieder beten für eine Sache. Also, warum das so ist, nun, das hängt vielleicht mit uns zusammen, dass wir selber als Menschen, wenn wir das alles gleich bekommen würden, wir würden nicht ausdauernd sein und wir würden, uns fällt schnell irgendwas ein, oder? Die Kinder sind ja auch so. Die Kinder, da einmal will er, man fragt ihn, ja, was möchtest du zu Weihnachten oder irgendwie so, und dann will er das oder im nächsten Moment will er was anderes. Aber wenn er immer wieder mit dem Gleichen kommt, immer wieder, nein, doch, ich möchte das. Und er kommt wieder. Papa, Geld zu Weihnachten bekomme ich dann. Das neue Fahrrad. Und wieder, und wieder. Dann merkt man, das ist ihm wirklich ein Anliegen. Und ich denke, das ist auch für uns wichtig, das ist für uns selber wichtig, dass Gott nicht gleich antwortet, dass wir beharrlich sind im Gebet. Gebet ist ja sehr vernachlässigt oft, weil wir in einer Zeit leben, in der das Beten nicht mehr so richtig reinpasst. Ja, da ist das Handy und da ist das Internet und da ist alles Mögliche. Da passt das Beten nicht mehr rein. Das ist nur noch an die Ecke gedrängt. Früher war das so, dass Gebet einen großen Raum ausgemacht hat im Leben eines Menschen. Heute ist das ist auch ein Zeichen der Zeit, dass sie viel zu schnell abläuft. Man nimmt sich zu wenig Zeit zum Beten. Da muss man sich extra dessen bewusst werden und sagen, okay, dann manchmal ist es auch Fasten angesagt. Vers 13, an den Nöten der Heiligen Anteil nehmt und euch der Gastfreundschaft befleißigt. Gastfreundschaft nachjagt im Griechischen, nachjagen. Also das ist ja immer ein Anliegen. Ja, ich möchte ein offenes Haus haben. Da geschieht viel, ist viel Möglichkeit. Wo Gastfreundschaft ist, da gibt es viele Möglichkeiten des Dienens und des Austauschens, so kann man sich aufbauen. Und die Kinder freuen sich, die lernen auch etwas von den Gästen. Und für ihr eigenes Leben lernen sie, ein offenes Haus zu haben. Vers 14 bis 21. Also hier die Verse 9 bis 13, geht es um diese ungeheuchelte Liebe. Dann in Vers 14 bis 21 geht es um Liebe in einer gemischten Gesellschaft von Gerechten und Ungerechten. Jetzt vorher scheint es, dass es immer um die Gläubigen geht. Jetzt in den nächsten Versen geht es auch mehr um die schwierigen Menschen, die um uns herum sind. Die Ungläubigen oder auch Gläubige, die vielleicht schwierig sind. Möchte jemand vorlesen? Vers 14 bis 21.
Thank you.
Danke.
Zuerst eine Liebe, die segnet, Vers 14 bis 16. Segnet, die euch verfolgen. Hier haben wir auch das Wort nachjagen. Segnet, die euch nachjagen. Segnet hier übrigens das Präsens-Imperativ, also segnet immer wieder, oder das soll immer wieder so sein. Ja? Ist nicht nur einmal so. Segnet und verfluchet nicht. Ja, was heißt segnen? Segnen, ich kann ja keinen Segen weitergeben von mir aus. Ich bin ja nicht die Quelle des Segens. Das kann also sich nur darum handeln, dass ich bete um Segen für den anderen. Also wenn ich jemanden segnen soll, dann ist das kurz formuliert dafür, für die Aufforderung, bete um den Segen für diese Leute. Wünsche ihnen Segen. Was ist Segen? Segen ist, ich schicke ihm zum Guten. Ich wünsche ihm Gutes. Ich wünsche ihm Leben. Ich wünsche ihm Gedeihen. Das ist Segnen. Eulogein heißt Gutes sprechen. Eulogein. Gutes sagen. Auf Lateinisch Benedictus. Benedizere. Benedikt. Segnen. Gutes sagen. Also eine Liebe, die segnet, die wünscht das Gute und betet dafür, für dieses Gute, dass der andere Gutes bekomme.
Wenn wir unsere Kinder segnen, was machen wir? Ja, wir legen vielleicht unsere Hände auf den Kopf der Kinder und beten für sie,
dass der Herr sie segnet.
Dass er sie segnet, das heißt, dass er ihnen Dinge gibt, die ihnen zum Leben dienen, zum Gedeihen, zum Vorwärtskommen und so weiter. 15. Sich zu freuen mit den Fröhlichen und zu weinen mit den Weinenden. Also hier im Griechischen hier ist ein Infinitiv, eine Nennform, die kann im Sinne einer Aufforderung verwendet werden. Also das sei eure Aufgabe, könnte man sich ergänzen in der Klammer. Sich zu freuen und mitzuweinen, das ist dran. Sich zu freuen mit den Fröhlichen. Wiederum, Vers 15 bis 19 ist ein einziger Satz. Wir sollen mitfreuen und sollen mitleiden. Und wenn wir das tun sollen, dann dürfen wir auch voraussetzen, dass der Herr das auch so tut, mit uns. Er freut sich auch mit uns und er leidet auch mit uns. Das sagen ja einige Schriftstellen, zum Beispiel Apostelgeschichte 9, Vers 5. Dort steht: Saul, was verfolgst du mich? Du hast mich verfolgt, indem du die Gemeinde verfolgtest. Ich leide mit der Gemeinde. 1. Korinther 12, Vers 26. Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit, das Haupt auch. Das Haupt auch. Christus leidet mit seinem Leib der Gemeinde. Und jetzt sollen wir auch mitweinen. Wieder ein Bruder, der gesagt hat, ich hatte meinem Bruder erzählt, er hatte so Schwieriges zu erleben und er saß da auf einer Bank und er war wirklich fertig. Und dann kam ein Bruder auf ihn zu, ein anderer, und er dachte sich so, wenn der jetzt mit Römer 8, Vers 28 kommt, dann haue ich ihm eine runter. Dann kam der Bruder, hat sich hingesetzt und hat zu weinen begonnen. Und er hat gesagt, das war meine Hilfe. Der hat mit mir geweint. Zu weinen mit den Weinenden, das ist eure Aufgabe. wobei man in der Begegnung miteinander derselben Gesinnung sei. Die gleiche Gesinnung. Ja, aber was ist, wenn wir verschiedene Meinungen haben? Wie können wir gleiche Gesinnung haben? Naja, charakterlich auf alle Fälle können wir gleiche Gesinnung haben. Und wenn wir nicht die gleiche Meinung haben, dann dürfen wir in der Demut miteinander um die Wahrheit flehen und ringen. Schulter an Schulter gebeugt über die Schrift, schauen, was sagt eigentlich der Text. Das ist eine Hilfe. Also, entscheidend ist die Gesinnung zuerst mal. Die Gesinnung Christi, Philippa 2, die Gesinnung, die Jesus Christus auch hatte. Er hat sich selbst ausgeschüttet. Er hat sich selbst, es ging ihm nicht um ihn selber, sondern er war für die anderen da. Diese Gesinnung sei auch in euch. Also dieselbe Gesinnung, es ist nämlich die Gesinnung Christi. Diese demütige, diese dienende Gesinnung, dieses Heruntersteigen. Das wird hier gerade in den nächsten Sätzen erklärt. Nicht auf die hohen Dinge sinnen, sondern sich, jetzt kommt eine interessante Formulierung, sondern sich mit denen, die niedrig sind, mitführen lassen. Das Griechische ist hier ganz eigenartig. Sich mit denen, die niedrig sind, mitführen lassen. Was heißt das? Ich steige herunter und fahre jetzt mit denen da unten, die niedrig sind, mit dem gleichen Zug sozusagen oder die gleichen niedrige, mit dem kleinen Auto. Ich steige aus dem Rolls-Royce und fahre mit dem kleinen. Ich lasse mich mitführen, ganz mit den anderen dort unten. Ich komme runter oder ich lasse mich mitführen im Sinne von, jetzt gehe ich mit ihnen. Ich gehe mit ihnen mit. Ich gehe gleiche Schrittlänge mit ihnen. Ich stelle mich auf ihre Ebene runter. Werdet nicht solche, die bei sich selbst klug sind. Das hatten wir schon. Er wiederholt es hier, was er in Vers 3 gesagt hat, in Bezug auf den Dienst, hier überhaupt in Bezug auf das Miteinander. Nicht schnell meinen, wir sind die Klugen. Gott hilft uns schon, er demütigt uns schon auch. Er lässt Dinge geschehen in unserem Leben, die uns dann demütig machen. Dann, Verse 17 bis 21, geht es um eine überwindende Liebe. Das Böse mit Gutem überwinden. Nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern Böses mit Gutem überwinden. Nicht nur bei den Geschwistern, auch bei den Nichtchristen. Ja. Der Nachbar kommt und schimpft die Kinder, dass sie da irgendwie da am Boden die Nüsse da in diese Plattenspalten, die Nussschalen sind in die Spalten von den Platten, oder? In die Gartenplatten da reingefahren, irgendwelche Kinder haben da und schimpft die Kinder zusammen. Die Kinder kommen, wir haben das gar nicht gemacht, wir waren das gar nicht. Komm, wir gehen hin, jetzt ist er gerade weggefahren, der Nachbar hat fertig geschimpft, jetzt gehen wir hin und jetzt klauen wir all die Nüsse raus, auch wenn wir es nicht waren. Oder? Dann kommt der Nachbar, ganz betreten. Das waren seine eigenen Kinder. Ja, aber ist gut, jetzt haben wir ihm gezeigt, wir machen ihm das, wir machen ihm diesen Dienst, das ist ja nicht viel Arbeit. Also nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern niemand soll Böses mit Bösem vergelten für das, was edel ist, vorsorglich sein, vor den Augen aller Menschen. Edel, vortrefflich, gut. Der Herr selber hat gesagt, dass wir die Feinde lieben sollen. Und wenn der Herr wird auch für uns dann schon sorgen. Der Herr, wenn wir für die anderen sorgen, der Herr wird für uns sorgen. Das ist diese ganz einfache Rechnung. Der Herr wird uns das Gute vergelten. Und der Herr wird sich für uns einsetzen, wenn andere uns ungerecht behandelt haben. Wenn möglich, so viel an euch liegt, mit allen Menschen Frieden haben. Natürlich, so viel an euch liegt. Man kann nicht, es gibt Situationen, wo es am anderen liegt. Gänzlich am anderen. Aber so viel an euch liegt, wollen wir für den Frieden sein. Christen sind solche, die sich einsetzen für nicht einen Zank bewahren, einen Zank lassen, im Zank und im Unfrieden bleiben, sondern wir setzen uns ein für den Frieden, sagt Paulus. So ist es die Liebe. Das ist das Wesen der Liebe. Dort, wo Streit herrscht, gibt es kein Gedeihen, auch nicht und auch kein gutes Zeugnis. Vers 19, sich selbst nicht rächen, das hängt auch mit dem Frieden zusammen, oder? Sich selbst nicht rächen, Geliebte, sagt er hier, Geliebte. Warum sagt er denn hier Geliebte? Warum sagt es gerade hier an dieser Stelle? Rächt euch nicht selbst, Geliebte. Man muss manchmal achten, wenn solche Wörter kommen, so für reinkommen. Manchmal steht Geliebte, manchmal steht Brüder, manchmal steht gar nichts. Aber es steht an einer wichtigen Stelle. Hey, ihr selber seid Geliebte von mir und vom Herrn, sagt Paulus. Ihr seid Geliebte. Rächt euch nicht selber. Wenn man geliebt ist, dann braucht man sich nicht rächen selber. Dann kommt der, der uns liebt, oder der sieht dann schon zu uns. Selbst nicht räche, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, ist gemeint. Gebt Raum dem Zorn, das heißt, eines Tages wird Gott gerechte Vergeltung üben, und dann, dieser Zorn kommt dann. Jetzt geben wir unserem Zorn nicht Raum, damit er dann Raum hat für seinen Zorn. Unseren Zorn lassen wir nie raus. Den bringen wir zum Kreuz. Dort legen wir ab. Aber wir lassen ihn nicht drauf. Die weltliche Philosophie sagt, lass deinen Ärger raus. Ja? Nein, wir lassen den Ärger zu. Wir bringen ihn zu Christus. Denn es ist geschrieben, gib Raum dem Zorn, denn es ist geschrieben, die Vergeltung ist meine Sache. Die Rache ist meine Sache. Ich werde vergelten. Schlussfolgerung, Vers 20, also, wenn wir das dem Herrn übergeben dürfen, gut, dann wollen wir Gutes tun. Also, wenn deinen Feind hungert, speise ihn. Wenn ihn dürstet, gib ihm zu trinken. Und wenn du dieses tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt häufen. Feurige Kohlen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Was heißt das? Hat jemand hier eine Erklärung? Es wird heiß auf dem anderen, oder? Auf dem Kopf vom anderen wird es heiß. Schämt er sich?
Ist deshalb heiß, weil er sich schämt? Wenn der Kopf rot wird, dann ist es heiß, oder? Ich weiß es nicht. Hat jemand sonst eine Idee? Bitte?
Dass Gott, wenn ich ihm heute Gutes tue, Zusammenhang ist der. Er hat Durst und ich gebe ihm zu trinken. Er hat Hunger, ich gebe ihm zu essen.
Ach, dass deshalb das Gericht kommt, weil er sich nicht bekehrt. Das meine ich eher. Ja. Aber gut, ich lasse es offen.
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Also hier, dieser ganze Abschnitt ist von Liebe geprägt. Aber jetzt, ja, was ist jetzt? Was, wenn niemand, man könnte dann sagen, ja, aber was, wenn niemand das Böse rächt, was ist denn das, was könnte denn das denn, in, was würde denn da in einer Gesellschaft passieren, wenn das Böse nicht mehr gerächt wird? Dann sind ja der Kriminalität Tür und Schranken geöffnet. Wo kommen wir denn da hin? Und jetzt gibt es hier einen Exkurs des Apostels. Er spricht jetzt ganz unvermittelt von der Obrigkeit und von der Unterordnung und der Obrigkeit und die Rolle der Obrigkeit. Es scheint, als ob Paulus hier tatsächlich sein Thema fortsetzt und sozusagen sagt, ich habe was die Gesellschaft betrifft, habe ich für Ordnung gesorgt. Das habe ich eingesetzt, die Regierung, den Staat als solchen, etwas von Gott eingesetztes, Staat mit seiner Führung. Und das ist ein Schutz, die Regierung, die Obrigkeit. Und ursprünglich war es so gedacht, dass es kleinere Einheiten sind, also Staaten, ja, oder ja, Völker. Völkerschaften, Obrigkeiten, zum Beispiel ein Provinz, ja, die Provinz, da ist jetzt ein Herrscher und über der Provinz vielleicht ein Kaiser oder ein König, aber das Königreich ist nicht den ganzen Globus umspannend. Aber die Menschen wollten immer mehr und mehr Herrschaft und das hatte Alexander der Große, war der Erste, der diese Idee hatte. Aristoteles war sein Lehrer und er sagte Alexander dem Großen, wir müssen schauen, dass wir die ganze Welt unter eine Decke kriegen. Die ganze Welt, den ganzen Globus, ja, Globus haben sie noch nicht gewusst vielleicht, ich weiß nicht, aber jedenfalls die ganze Welt unter eine Decke bekommen. Und man nannte das Oikumene. Oikos ist Haus, die Welt ist ein Haus und Mene heißt bleiben. Das ist die politische Ökumene. Dieser Gedanke, diese politische Ökumene kam von Alexander dem Großen, beziehungsweise von Aristoteles. Alexander wollte das verwirklichen, wollte ein Riesenreich bauen, hatte vor, nach Nordafrika zu ziehen, nach Indien. Die ganze Welt, soweit man sie kannte, wollte er unter seine Hand, unter sein Haus, unter sein Dach bekommen. Auf Lateinisch heißt das Imperium. Ökumene auf Griechisch, Oikumene, auf Lateinisch Imperium, ein Weltreich errichten. Alexander der Große war der Erste, und das war ein Europäer interessanterweise, der erste Europäer. Buch Daniel, Alexander, Buch Daniel Kapitel 7, dargestellt mit einem Leoparden, der vier Köpfe hat. Alexander selber, sein Reich wurde ja aufgeteilt in vier Häupter. Aber vorher war er das Haupt. Alexander war der erste König. Der Leopard hatte vier Köpfe, das sind die vier weiteren Köpfe. Mit Alexander begann der Gedanke des Weltreiches. Also dieses, die Oikumene in dem Sinne. Und es war Europa. Nach Alexander ein Kopf plus vier Köpfe, es gibt fünf Köpfe. Nach Alexander kommt der nächste Kopf, das waren dann die Römer. Also nach dem Griechenreich, Alexander, die vier Köpfe waren dann diese Diadochenkönige, oder? Und dann kamen die Römer, das war der sechste Kopf. Und eines Tages kommt der siebte Kopf. Und in der Offenbarung, wie wird das antichristliche Reich beschrieben? Es war ein Parder, ein Leopard. Ja, Füße wie Bären und so weiter, aber die Gestalt war ein Leopard. Mund wie ein Löwe, aber die Gestalt ist der Leopard. Mit sieben Köpfen. Fünf Köpfe. Fünf griechische Köpfe, ein römischer Kopf und ein antichristlicher Kopf. Das ist dieser Gedanke. Europa, von Europa ausgehend interessanterweise. Und Gedanke des Ökumene, Weltreich. Das wirkt durch die Geschichte weiter, diese Gedanke. Und man will immer mehr Globalisierung und dann ein ganz großes Reich über die ganze Erde. Und an sich, Gott ist für die Staaten, aber die modernen Menschen sind gegen die Staaten. Sie wollen ein Riesending machen, wo dann nur noch einer herrscht über alles. Das wäre dann nicht mehr gut. Aber so hat Gott Nationen geschaffen, Völker geschaffen, Grenzen geschaffen, damit der Mensch in Abhängigkeit bleibt, damit die ganze Sache nicht zu groß wird. Denn wenn der Mensch sich zusammentut, dann wird es gefährlich. Wenn alle Völker sich zusammentun, ohne Gott, dann wird es gefährlich. Aber Gott hat Grenzen und Völker geschaffen, damit die Menschen nach Gott fragen und suchen. Und Gott suchen, wo er ist, damit sie abhängig bleiben. Und heute will man nationale Staaten abschaffen. Aber zurück zum Thema. Also hier geht es jetzt um die Obrigkeit. Zuerst der Aufruf zur Unterordnung unter die Obrigkeit. Jede Seele unterordnet sich den übergeordneten Autoritäten. Denn es ist keine obrigkeitliche Autorität außer von Gott. Die vorhandenen Autoritäten sind von Gott verordnet. Daher, wer sich der Obrigkeit widersetzt, widersetzt sich oder widersteht der Anordnung Gottes. Aber die widerstehen, werden ein Gerichtsurteil über sich bringen. Also Obrigkeit ist was Gutes. Ohne Obrigkeit gäbe es Anarchie. Dann wäre dem Verbrechen Tür und Tor geöffnet. Der Christ wird sich also gerne unterordnen. Es sei denn, dass der Staat was verlangt, was Gott verbietet. Apostelgeschichte 5, Vers 29. Es gehört sich Gott als Autorität zu fügen, mehr als den Menschen. Du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Mehr. Er ist die Oberautorität. Und wenn die zwei Autoritäten in Widerstreit gelangen, weil die eine Autorität was verlangt, was die andere verbietet, dann müssen wir der höheren Autorität gehorchen. Das ist Gott. Aber ansonsten gehorchen wir der staatlichen Autorität. Apostelgeschichte 5, Vers 29 war das. Und dann Apostelgeschichte 4, Vers 19 sagt Petrus, entscheidet selbst, ob es in den Augen Gottes recht sei, auf euch mehr zu hören als auf Gott. Also wenn die beiden im Widerstreit sind, wir hören auf Gott. Apostelgeschichte 4, Vers 19. Die Obrigkeit hat gewisse Pflichten. Kapitel 13, Vers 3 und 4. Hier werden die Pflichten der Obrigkeit genannt. Denn die an der ersten Stelle stehenden, also die obrigkeitlichen Gewalten, die an der ersten Stelle stehenden, die Fürsten und so weiter, sind nicht ein Anlass zur Furcht für gute Werke, sondern für böse. Also die muss man nur fürchten, wenn man böse Werke getan hat, nicht wenn man gute Werke getan hat. Das heißt, eine Pflicht der Obrigkeit ist es genau, das Böse zu bestrafen und das Gute zu belohnen. Willst du dich nicht vor der Obrigkeit fürchten, dann tue Gutes und du wirst Lob von ihr haben. Siehst du, Lob, sehen wir, Lob haben von der Obrigkeit. Das ist eine Aufgabe der Obrigkeit, das Gute belohnen, das Böse bestrafen. Petrus sagt das Gleiche, 1. Petrus 2, Vers 14. Dem König sollen wir uns unterordnen oder den Statthaltern, die durch ihn geschickt wurden, zum Rechtsvollzug über Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Also die Obrigkeit zur Strafe der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. 1. Petrus 2, Vers 14. Die Obrigkeit soll das Gute belohnen und das Böse bestrafen. Das ist ihre Aufgabe. Und wenn sie das nicht tut, dann sollen wir ihr ins Gewissen reden und ihr das sagen. Sie sollte das tun. Gutes belohnen, Böses bestrafen. Und weiter, Vers 4, noch eine Pflicht der Obrigkeit. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Die Obrigkeit ist angehalten, Gott zu dienen. Und deshalb war es auch in der Geschichte bisher so, dass in der Verfassung Gott angerufen wird oder man sich auf Gott beruft, ja, auf die Hilfe Gottes beruft, in der alten Verfassung. Aber natürlich in der Europäischen Union ist das nicht mehr, die brauchen keinen Gott mehr. Da ist das gestrichen worden. Aber das zeigt uns hier, wie es schon in die antichristliche Richtung geht.
Aber trotzdem ist noch Obrigkeit da und auch jetzt noch, solange die Obrigkeit nicht gegen uns, gegen die Wahrheit arbeitet und etwas verbietet, was Gott gebietet. In diesen Punkten gehorchen wir der Obrigkeit, wo sie nicht gegen Gott ist. Sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht ohne Grund. Das Schwert, und das ist ein Hinweis auf das Todesurteil. Das Schwert ist etwas, womit man tötet. Also die Obrigkeit kann in gewissen Fällen schon mal töten. Das kann passieren, kann geschehen. Jedenfalls Paulus setzt es voraus. Sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zum Zorn. Also sie rächt. Rächt das Böse. Eine Rächerin zum Zorn für den, der Böses tut. Also zur Ausübung von Zorn. Die Obrigkeit ist eine Rächerin zur Ausübung von Zorn in Form von Strafe. Das darf die Obrigkeit. Das soll die Obrigkeit. Böses muss bestraft werden. In Israel gab es keine Gefängnisse. Interessant. Im Alten Testament gab es keine Gefängnisse. Sie haben sich viel Geld erspart. Aber es gab die Todesstrafe. Bitte.
Meine Frage: Vorher hatten Sie völlig unvermittelt und unerwartet, kommt er auf die Obrigkeit zu sprechen.
Ja, es scheint so. Bitte?
Ist hier nicht die Verbindung?
Ja.
Da heißt es, überlasst Gott die Rache. Und hier heißt es, Gott gebraucht die Obrigkeit dazu.
Ja, das habe ich auch gemeint. Deshalb kommt er so schnell zu, er kommt jetzt so, es, man meint unvermittelt, kommt er jetzt zu dem neuen Thema, aber gerade hier von Vers 20 her, danke, das ist genau die Verbindung. Der Gott verwendet, also ich habe gesagt, wenn wir uns nicht rächen, oder wir selber, dann könnte es ja so sein, dass der Kriminalität Tür und Tor geöffnet wird in der Gesellschaft. Und da hat jetzt Gott die Obrigkeit eingesetzt, damit das genau das nicht geschieht. Zur Rächerin für das Böse. Danke für den Hinweis. Jetzt müssen wir Schluss machen. Hier. Vielleicht betet jemand von uns noch zum Abschluss.